4 durch 2 ist 2, um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung zu beginnen.
Aber jetzt wird man sagen,
ja.
Oh, diese Dose, ist die wichtig?
Ja, da könnte man ja glatt nochmal eine große Dose draus machen.
Ja,
ich mach die nicht noch.
Aber es ruckelt wie die Seuche. Und ja, zwar pausenlos und ruckelt wie bekloppt. Also manchmal kannst du nicht den Mauszeiger bewegen, der zuckt dann von einer Stelle zur nächsten und ruckelt wie bekloppt.
Dann kommt da so ein Hase angelaufen und tötet dich.
Daniel stolz auf seine Doktorarbeit, die er als Blindercell-Test getarnt hat.
Ich hätte vorher gesagt, Natal macht absolut das Rennen, aber jetzt echt nicht mehr so.
Nette Theorie.
Ja.
Man weiß es nicht, wir werden sehen, wenn das zu Ende ist, das Spiel. Ist man dann so, kriegt man sich so wie bei Prince of Persia damals, bei den Cell-Shading-Ding, dass man so sich so einen Arsch gefickt fühlt, weil man denkt so, das ist jetzt kein gutes Ende. Das ist jetzt so viel so, ich weiß jetzt gar nicht.
Er hat jetzt gelacht, weil er in dem Moment direkt so eine Kitzel-Assoziation in seinem Gesäß hatte, weil er das Gefühl ganz genau kennt.
Ja, der war
das. Also erstmal so, jedes Kapitel.
Podcast moderieren.
Stopp. Also diese Scheiße müssen wir uns jetzt nicht geben.
Alex, Johannes, Daniel und Pitt, die haben Werte. Alex, Johannes, Daniel und Pitt.
Halt mal die Fresse dahin.
Die haben Werte, die moderieren.
So, einfach mal so. Ach Leute, wir haben hier übrigens noch ein neues Spiel. Bam!
Herzlich willkommen, lieber Area Games Leser, zum 44. Podcast. Und die 44 passt ganz gut, denn im Büro sind gefühlte 44 Grad. Und es sind wie immer die heilige Dreifaltigkeit am Start, bestehend aus.
Ja.
Ich sag mal Daniel Puck.
Ja. Partly Truth and Partly Fiction, Walking, Talking, Contradiction.
Ja, irgendwas mit Ficken.
Ja.
Und Alexander Laschewski-Vogt.
Ja, guten Tag.
Ja, und Johannes Krohn, der dir wunderbar die Einleitung machen durfte.
Endlich ist Sommer und draußen scheint die Sonne und wir hocken in unserer kleinen Muffelbude und nehmen Podcast auf. Sehr gute Freizeitbeschäftigung. Was du gar nicht gesagt hast, Johannes, aber das liegt daran, weil du es nicht mitbekommen hast.
Ich bin schon von Anfang an schuldig.
Dass unser Intro neu war. Der Minute Watch hat wieder ein neues Intro gezaubert.
Bin ich gespannt.
Ja. Nee, du bist nicht gespannt, weil du hast es ja quasi als Podcast-Hörer gerade gehört.
Ja.
Verstehst du?
Noch nicht.
Nein, also du nicht, aber der Podcast.
Ja, aber ich
bin
gespannt. Das ist
etwas verwirrend, weil wir ja kürzlich in einem DeLorean durch die Gegend gereist sind, durch die Zeit gereist sind. Ja.
Genau.
Bei jedem von uns jetzt
irgendwie... Weil wir ja gerade eben die Highscore-Folge
nicht ganz
haben.
Sicher ist, was morgen und was heute passiert ist.
Ja, ja. Johannes war auch der Einzige, der versucht hat, in der Vergangenheit seine Mutter zu fügen.
Moment. Ja,
das munkelt, er hat es geschafft.
Das habe ich mich dann selbst gezeugt.
Ja, sieht so aus.
Ja, bin ich dann genetisch auch schwächer, so, also anfälliger für Krankheiten?
Das weißt du schon seit Jahren.
Du stellst aber auch rhetorische Fragen.
Geisteskrankheit.
Aber wie ist das denn eigentlich bei Iltissen und Hunden, Daniel? Da bist du ja rausgekommen, bist du besonders...
Du hast es fast nicht geschafft und hast dann auf so ein Foto geguckt, was du hast, und hast dich dann da drauf verschwinden sehen. Und da musstest du es für die höchste Zeit. Da muss ich jetzt rein. So war das.
Wer als Podcast-Hörer diese ganzen DeLorean-Anspielungen nicht versteht, am Wochenende müsstet ihr eigentlich auf Area Games die 4. Ausgabe von Highscore sehen, die wir unter Einsatz unseres Lebens gefilmt haben.
Ja, oder uns nächste Woche im Knast.
Genau, falls die Betreiber des Meilenwerks, die uns da eigentlich gar nicht drehen haben lassen wollen, sich nochmal melden, dann werden wir das wohl hören. Ansonsten, ja, ich meine, wenn wir eine Dreierzelle kriegen mit Mikro und Computeranschluss.
Ist ja heutzutage Standardausstattung für jeden Gefängnisinsassen,
nicht wahr? Ja. Johannes, dir sage ich nur vorher schon, nicht die Seife aufheben.
Kapi kann ja uns dann vor Gericht vertreten.
Ja.
Das heißt dann, dass wir doch alle Einzelhaft bekommen.
Wenn Kapi uns vor Gericht vertritt, dann ist das so wie Rick Moranis in Ghostbusters 2.
Ja, ihm fallen dann einfach so noch zusätzliche Anklagepunkte ein.
Ja.
Also nicht nur, dass wir meinen, wir haben, obwohl wir es gar nicht durften.
Ich dann vor,
aber er hat ja auch einfach die ganzen Testmuster gekriegt damals. Ja. So. Und schuldet die Redaktion mir auch noch 500 Euro.
Ich ziehe dann vor den obersten Gerichtshof, weil ich sage, von Kapi verteidigt zu werden, das ist Folter. Da sind meine Menschenrechte verletzt worden.
Und dann sagt der Richter stattgegeben. Okay. Weil sonst zeigt er nämlich den Richter an.
Ich finde, man merkt an dem Blödelfaktor auch schon, dass wir nicht nur durch die Sonne geblendet sind, sondern eben auch durch diese nicht Post, weil Post ist danach, also diese Prä-E3-Phase sind. Das heißt, wo die ganze Branche hält zusammen die Luft an, was ungesund ist über 2 Wochen, weil man langsam blau wird und nicht mehr atmen kann. Aber sie hält die Luft an und denkt sich, jetzt keine Pressemitteilung mehr, weil ich will es in 2 Wochen erzählen. Ja, genau. Es gibt nur ein paar, die da ein bisschen ausscheren.
Ja.
Rockstar sagt, E3 gehen wir eh nicht hin. haben eh nichts zu melden. Nee, wir haben natürlich, die Ausrede ist natürlich, wir haben so viel zu melden, dass diese kleine
würde Publik- nicht reichen, die eine Messe
diese kleine publige Messe irgendwie zu wenig ist. Und dann haben wir so eine Coitus Interruptus Schnellschuss-Spritzer wie Sony, die sagen so, Killzone 3, wir haben Killzone 3 mit ID Effect.
Okay, es gibt auch ein paar, die schlucken es einfach runter, ja. Wie zum Beispiel Valve, die gesagt haben, ja. Portal 2, unser Portal 2 ja. Event ist auch abgesagt. Ja. Wird einfach nichts zukommen.
Nee. Aber wir machen eine Überraschung. Ja. Das Schlimme ist bei Valve, wenn man Überraschungen hört, dann denken jetzt alle bestimmt so, geil, Half-Life Episode 3, Episode 3 oder besser Half-Life 3. Genau. Vergessen wir den Scheiß mit der Episode, Half-Life 3 und am Ende, wette ich, kommt wieder Team Fortress 3.
Ja,
oder in der Greenbox.
Steam für Android-System. Ja.
Steam für iPad.
Ja.
Nee, das ist wirklich bei...
Sind wir jetzt schon beim Newsblock und gleich fertig?
Oh, können wir mal ein bisschen flexibel sein?
Wo ist denn dein Konzept?
Du bist ja der unfreundliche Johannes. Ja, hast du dir selbst keine Manieren beigebracht damals, als du dich erzogen hast?
Nein. Genau. Also wenn es nach dir geht, echt immer so...
Ich habe lieber die Luft angehalten vom Freund.
Ja,
das war Quatsch.
Ja, nee, bitte, dann...
Nein, das war doch
jetzt gar nicht... Was hast du denn gespielt, Johannes?
Ich sage jetzt nichts.
Nein, außer an dir selber.
Ich wollte das Konzept jetzt nicht kaputt machen.
Ich dachte, wir waren gerade so schön drin, weil wie gesagt, es war nicht viel los auf der Seite in den letzten Wochen. Drin.
In Johannes Mutter.
Ja. Die ist hier, ich gar nicht Bescheid gesagt.
Ja, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen sagen wir, warum es gerade so anscheinend nicht so die super Top-Stories gibt. Und zum anderen machen wir natürlich auch schon ein bisschen so schon Trommelwirbel, weil in zwei Wochen, wenn es am 14. Juni losgeht mit der E3 und die ganzen Pressekonferenzen und so kommen, da steppt dann aber der Bär auf der Seite. Das sage ich euch. Also, und ich denke mal, ich sage nicht zu viel und ich verrate nicht zu viel, wenn ich schon jetzt ankündige und ohne diese, wenn es klappt, Einschränkung, dass es in der Zeit der E3 am Montag und Dienstag und Mittwoch Woche jeden Tag einen Podcast geben wird. Nämlich nach jeder Pressekonferenz. Oh. Da sind die Eindrücke nämlich noch frisch.
Davon weiß ich ja noch gar nicht.
Ja,
noch nicht eingetrocknet.
Ja, eben. Und dann haben wir noch nicht 1000 Leute darüber gesprochen und dann ist es aktuell. Also das heißt, der erste Podcast ist dann schon am Montagabend so um 22 Uhr bestimmt online. Ist dann natürlich nicht 2 Stunden lang, sondern vielleicht nur eine halbe oder eine Dreiviertelstunde. Aber dann ungefiltert, glasklar, unsere Meinung zur Microsoft-Pressekonferenz. Und am nächsten Tag, am Dienstag, gibt es dann unsere Meinung zur Nintendo und zur Sony-Pressekonferenz. Auf Deutsch Move gegen Zelda oder keine Ahnung, was da passiert.
Ja, ich hoffe nicht, dass der Bär steppt. Weil Bären werden bei Era Games zensiert auf den Fotos. Ja, also Bären müssen die Möpse steppen.
Ja. Und zwar beide. Aber nicht die von Cammy, bitte.
Nee, genau.
Abzuwarten. Ja, Johannes, bevor wir zu den Spielen kommen, deine E3-Aussicht...
Wie meinst du das jetzt?
Ja, gibt es irgendwas, was dich da interessiert oder so? Also hast du schon mal gehört, dass diese Messe auch existiert?
Ja. Du als jemand, der uns vor dem Podcast...
vor dem iPad verblödet,
ja. Vor dem iPad-Cast.
Gut, wir wurden von Apple gekauft.
Nein, das ist der Padding-Cast, weil du ja die ganze Zeit unterm Tisch hier deine Spielchen machst. Du hast ja vor dem Podcast gesagt, dass uns gefragt, ob es bei Konsolen auch Patches geben würde. So,
von M... Bernie, warst du und so gut, dass ich das nicht im Podcast gefragt habe. Ne? Nein, pass auf, mir war schon klar, dass es noch Patches gibt oder gab für Spiele, so, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das sich reduziert hat. Weil anfangs so.
Das Gegenteil der Fall ist.
Ja, aber anfangs, als die Konsolen halt mit Festplatten jetzt standardmäßig rauskamen und so, dann war das ja halt so eine Methode, dann auch die Spiele zu patchen, was ja früher nun mal nicht gang und gäbe war bei Videospielen, sondern eben nur auf dem PC.
Ich überlege noch
und, gerade. Und inzwischen redet ja eigentlich nur jeder von DLC. Also das ist ja einfach.
Was kein so, Patch
das, ist. Das wichtig. Ja, wirklich.
Du wirst immer mehr zum Cappy.
Ich überlege gerade,
nee, deswegen
Festplatte kam, weil die Wii hat, glaube ich, keine standardmäßige Festplatte, oder?
Wir reden ja jetzt von den.
Die Xbox hat ja auch nicht in allen Versionen eine standardmäßige Festplatte gehabt. Oh, eigentlich hat nur die PlayStation 3 eine standardmäßige Festplatte.
Siehst du, egal. Auf jeden Fall.
Und die PlayStation 3, muss man sagen, wird selten gepatcht ein Spiel.
Ja, das stimmt.
Selten.
Weil die Entwickler sagen, die kaufen ja eher auf der Xbox die Spiele.
leider nicht.
Aber letztendlich, nicht. Das heißt, die Xbox hat standardmäßig keine Festplatte. Das ist ja eigentlich auch so ein Fehl, weil letztendlich brauchst du die ja meistens. So,
ja, eben. Deswegen ist es
Und deswegen kannst du ja eigentlich schon sagen, standardmäßig so. Weil wenn du die Arcade-Xbox kaufst, so, dann kannst du einfach nicht gleich loslegen, so richtig. Also ja. Es sei denn, du willst ja. nicht speichern. Aber ist ja auch egal.
Das letzte Mal, dass mir das wieder akut aufgefallen war, war, glaube ich, Blur, weil da hatten wir die Retail-Version eine Woche vor Verkaufsstart und ich lege das Spiel abends rein und das Erste, was es macht, ist, sich ein Patch ziehen. Mhm. Also schon so eine Woche vor Release, aber schon klar. Das ist, wobei man auch sagen muss, wie gesagt, das hatte ich dir ja auch schon vor dem Podcast gesagt, der Eindruck ist natürlich so, dass das, was das Ganze so Patch-anfällig gemacht hat, sind die ganzen Multiplayer-Komponenten, weil da andauernd irgendwie noch was nachgepatcht werden muss. Ich meine, und da, das ist ja auf dem PC auch nicht selbst. Ich meine, StarCraft 1 oder so hat irgendwie 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre nach dem Release noch Patches bekommen, die an der Balance gefeilt haben. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht verwerflich, wenn ein Konsolenspiel wie Call of Duty oder Blur, die ja einen sehr starken Multiplayer-Teil haben, auch nochmal gepatcht werden.
Ist ja alles okay. Also für mich, ich hatte bloß irgendwie das Gefühl, dass das jetzt so stark in den Hintergrund gerückt ist mit den Patches. Weil man muss ja auch davon ausgehen, also so viele Hersteller haben sich ja nur in der letzten Zeit einfach nicht so beliebt gemacht und so. Und das ist ja auch, was du in deiner Kolumne geschrieben hast, es wird nicht mehr allzu viel getan für den User. Und dann hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie dann einfach jetzt so ein verbuggtes Spiel auch so gelassen hätten.
Ach so, ja, manche machen es.
Also, so, und deswegen, darauf basiert eigentlich meine Frage. Mir war schon
klar, es gibt Spiele, für die gab es da nie wieder ein Patch, weil die einfach so lästig verkauft haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was mich bei der Xbox immer wundert, ist einfach die Patchgröße. Also ich hatte schon mal bei der PlayStation 3, glaube ich, 1-2 Spiele, wo es ein Update gab. Ich glaube, bei Heavy Rain war das nicht sogar auch so?
Ich glaube, bei
Uncharted auch. Uncharted, aber die waren irgendwie immer groß. Also irgendwie, ich musste 20 Megabyte runterladen oder 30 Megabyte oder bei diesen Spielen so wie Little Big Planet, da waren es, glaube ich, richtig dicke Dinger, irgendwie 200 Megabyte oder von Home gar nicht zu sprechen. Aber bei der Xbox wird ja fast andauernd jedes Spiel irgendwie gepatcht. Aber es sind immer irgendwie so eine Mini-Patches. Also ich habe ja so eine diese Schneckenverbindung ja. zu Hause. Es geht immer so, Update gefunden, zipp, fertig. Also ja. das können ja höchstens 1 Megabyte.
Bei mir ist das viel kurioser immer. Also das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein. Aber das ist immer so, erstmal werde ich von Xbox Live getrennt. Da steht unten,
sie sind
von Xbox
immer so.
Live getrennt wird.
Genau.
Dann steht dort, ist ein Patch gefunden ja. worden. Und das wird dann in Windeseile innerhalb von einer Millisekunde runtergeladen.
Ja.
Und dann
weil
wird
alles neu eigentlich gestartet. Schon auf der Spieldisk.
So, kann das sein. Ist so. Das ist halt immer das Kuriose. Erstmal steht dort immer, sie wurden von Xbox Live getrennt.
Woran du immer erkennst, jetzt kommt ein Patch.
Ja, genau.
Also, ja. Weil es gibt ja fast keinen Grund, warum du sonst getrennt wirst.
Ja, ja.
Ja, aber klar, also ich finde das hat jetzt noch lange nicht diese PC-Ausmaße, wo ich irgendwie so, weiß ich noch, bei The Witcher oder so, wo dann erst Patches kommen oder ob das ein Drakensang oder sonst was sind, also wo die Patches dann, oder Gothic, ja. Gothic 3 oder so, wo dann irgendwie so der Community-Patch 1.17 nach einem Jahr kam, der das Spiel so halbwegs angenehm spielbar gemacht hat und irgendwie 200 Megabyte groß war. Also da sind die Konsolen immer noch komfortmäßig weit voraus. Und es gibt, soweit ich weiß, es gibt ja immer noch die Leute, die keinen Internetanschluss haben, es gibt eigentlich kein Konsolenspiel, was man irgendwie, wo man irgendwelche, außer vielleicht dieses Pirates damals, das war aber, glaube ich, auch ein Xbox-1-Spiel,
ja, genau.
Was irgendwie so kaputt war, dass man irgendwas nicht benutzen konnte im Spiel oder so, wenn man es nicht gepatcht hat.
Das heißt ja auch jetzt bei dem Prince of Persia, bei dem neuen, dass dort ein Fehler ist, dass du ab einer bestimmten Stelle nicht mehr weiterspielen kannst und da musst du einen ganz alten Backup-Spielstand laden, um da nochmal weiterspielen zu
ja,
können. Also solche Sachen.
Haben schon einige User hier Protokoll gegeben, aber mir ist das leider tatsächlich nicht aufgefallen. So.
Es gab doch bei Assassin's Creed gab's auch so eine Stelle, wo du halt durch einen Bug in einem nicht mehr weiterspielen konntest, weil du aus dem Assassinengrab nicht mehr rauskamst.
Ja.
Assassin's Creed 2 dann also.
Ja. Das ist ja auch ein bisschen schwierig so, weil bei manchen treten die halt auf, aber bei anderen nicht. So ist ja nicht immer so, dass es da eine 100%ige genau. Wahrscheinlichkeit
ja.
gibt.
Na, das, wie gesagt, das Witzige ist halt, dass die Spiele halt, wie gesagt, diese Patches ja auch immer so wenig, als wäre jetzt über Mass Effect 2 oder so gibt es einen Patch, der, ich habe ihn noch nicht rausgefunden, weil ich das Spiel noch nicht reingelegt habe. Der letzte Patch, den es gab für Mass Effect, der hat angeblich das Mineral, also diese Rohstoffsuche vereinfacht.
Genau,
weil, ich weiß nicht, was das sein soll. Also, vielleicht, weil ich irgendwie, ich warte auf das nächste DLC oder so, was mir auch schon wieder viel zu langsam kommt, oder? keine Ahnung. Ich bin immer so naiv, da kommt dann Mass Effect 2 raus und dann denke ich so, boah geil, jetzt jeden Monat ein neues Pack, bis dann im nächsten Jahr Mass Effect 3 rauskommt und jetzt tröpfelt das wieder so.
Du kannst ja aber immer noch Dragon Age spielen, das ist ja bestimmt noch nicht durch.
Nee, Dragon Age habe ich aufgehört, das ist einfach nicht mein Ding. Ja. Das ist einfach nicht mein Ding. Also das ist, kann sein, dass es auf dem PC sowieso irgendwie ein bisschen lustiger ist, aber mir ist einfach diese Story irgendwie, dadurch, dass ich da so ein random Charakter bin, der sich so selbst gestalten kann mit dieser Hintergrundgeschichte, dadurch, dass ich selber nie rede, das erscheint mir alles ein bisschen zu belanglos. Also auch wenn diese Storys, die da passieren, die sind immer nur interessant für die Schicksale von anderen, aber nie so mein eigenes Schicksal so richtig.
Mhm. Und, das fällt mir auf, jetzt ist schon wieder eine Woche vergangen, ne? Du hast das letztes Mal schon angekündigt für eine Kolumne.
Ja.
Mensch.
Ja, hat er nie gesagt, wann die Kolumne
kommt. Nee, ist ja richtig, war ja auch keine Kritik, aber es ist ja. halt schon wieder eine Woche
vergangen. Ist klang ein bisschen wie Kritik.
Ja.
Was? Nein. Das war auch ja. wirklich Kritik an den Patches oder ja,
dann,
so.
Die sind dann, ja Segen wie Fluch. Dann sind wir doch schon im Spieleblock. Dann erzähl doch mal, Johannes. Ja,
Johannes, der hier in diesem Podcast wieder versucht, Angela Merkels Umfragewerten nachzueifern.
Ja, immer.
Das ist ein zu intelligenter Witz, den verstehe ich nicht.
Nee, genau.
Ich bin nicht so politisch gebildet.
Gut.
Erklär mal.
Wie, erklär mal?
Ich glaube auch nicht, dass die User alle das verstehen.
Ja. Also, wir haben so User, die alle wissen zum Beispiel, dass Helmut Kohl jetzt vom Bundespräsidentenamt zurückgetreten ist. Also, die werden schon alle verstanden haben, worum es geht.
Ja, aber ich habe den Bezug einfach nicht
verstanden. Das wäre ja jetzt ein Hammer gewesen, wenn Censur Sola Bundespräsidentin geworden wäre, aber das soll sie ja jetzt nicht machen.
Nee. Das wäre ja auch. Also, wir wissen es noch nicht. Mal abwarten. Also, ich weiß ja nicht, welche Kandidaten noch gezogen werden, aber es wäre erstmal auch seltsam. Es wäre seltsam, wenn jemand aus dem Ministeramt quasi als Bundespräsident, das
ja,
ist dieser Rutsch, der ist eher selten. Und, aber was da so für sozusagen Parteilose oder sonst für Kandidaten geben, also Stefan Raab wäre naheliegend.
Ja, haben wir ja schon gesagt, ja.
Erfolgsmäßig kann man dem Mann ja nichts mehr vorwerfen. Das fehlt vielleicht noch. Also auf seiner Karriereleiter fehlt eigentlich nur noch die Übernahme von Wetten, dass und das Bundespräsidentenamt.
Ja,
und,
da wird sonst auch nichts ein.
Ich wüsste nicht, wer da sonst kommen sollte.
Ja, Daniels Mutter muss ja noch knallen. Also, das ist ja dann so die
Krönung. Nee, wie gesagt, ich wüsste nicht, was sonst kommen soll.
Ja, Johannes, kommen sollte. Ein charmanter Versuch davon abzulenken, uns von deinen Spielerlebnissen zu erzählen.
Ja. Ja, die waren auch ein bisschen eingeschränkt jetzt in der letzten Woche. Nicht, also,
das ist ja dein Lebensmotto.
Heute ist immer wieder so der Johannes-Bash-Tag, ne?
Ja, echt, weil die Leute das gefordert haben. Ja. Das war immer wieder zu lesen, viel zu freundlich gewesen. Was ist denn mit Johannes? Warum wird auf dem nicht mehr rumgehackt?
Es gibt vor allem zu wenig.
Also heute, nach dem Podcast, da bist du gehacktes.
Ja.
Mit Worten in gehacktes
Horn. Sehe ich aus wie Jim Caviezel in Die Passion Christi.
Danach. Aber vorher möchten wir bitte sehr noch Daniel korrigieren, weil ja. Daniel ja behauptet hat, dass in der Türkei irgendwie alle Filme nur von einem Menschen synchronisiert werden. Da hatten wir einen User, der gesagt hat, das stimmt so nicht. Das ja. ist in Polen der
Fall. Also bei manchen Filmen ist es auf jeden Fall so. Ich weiß das.
Ja,
du weißt das? Ja, ich habe mit Türken gesprochen.
Ja.
Ich bin extra in einem Ghetto gefahren und haben dort mit Türken
gesprochen. Wobei ich die Tatsache, dass...
Heute ist noch nicht der Apocalypse-Podcast.
Wobei ich aber der Meinung bin, dass wenn dir in der U-Bahn irgendwie die Jacke abgezogen wird, das würde ich hier nicht als Gespräch qualifizieren.
Und wieso? Leute, bevor ihr mir den Arm abschneidet, damit ich euch nicht hinterherlaufen kann. Eins will ich noch wissen.
Doch. Ich will auch noch eins wissen, nämlich was der Johannes so gespielt hat. It's Sin and Punishment.
It's Sin and Punishment 2 habe ich noch gespielt. Super geiles Spiel. Komplett von Anfang bis Ende. Ja, und auch nochmal ein bisschen angefangen mit dem zweiten Charakter, weil ich dachte, die Geschichte verändert sich dann ein bisschen. Ist aber nicht so. Auf jeden Fall ganz lustig so. Im letzten Level stehe ich jetzt im deutschen Vergleich auf Platz 4 in der Rankingliste. Das fand ich ganz witzig, aber es sind bloß 30 Plätze, von daher ist das doch nicht so doll.
Was heißt 30 Plätze? Irgendwie 30 Leute, die auf der Liste sind? Oder?
Ja, ja, ne, so bei,
also eingelegt
du, haben, du kannst ja die Highscore-Liste ist ja für einzelne Level abrufbar, natürlich auch weltweit so. Da bin ich dann wahrscheinlich schon nicht mehr unter den ersten 500. Aber du kannst dir auch das Gesamtbild angucken, wenn ich irgendwie auf
Platz 20 willst du jetzt damit sagen, dass es in ganz Deutschland nur 30 Wii-Besitzer gibt, die ihre Konsole online schalten, Sin und Punishment haben und diesen Level gespielt haben?
25 davon waren Tester.
So 33, haben. Irgendwie, 33 sind irgendwie bei Level 7 stehen in dieser Liste.
Ja, das ist viel, ja recht,
viel mehr sind sie nicht.
Ist ja recht übersichtlich.
Aber man kann auch nicht davon ausgehen, dass es jetzt wirklich ein tierischer Verkaufsknaller wird. Also dazu, glaube ich, sind Shoot'em-ups einfach auch viel zu tot, wenn man mal wieder diese alte Phrase verwenden will. Obwohl das Spiel super geil ist, aber das ist halt ein bisschen problematisch. Das ist ja nochmal auf der Wii so, dass solche Spiele wahrscheinlich nicht mehr so
gefragt. Ich finde, sowas ist vielleicht als Vollpreistitel tot, aber bei solchen Sachen wie Xbox Live Arcade oder halt PlayStation Store,
da ist vielleicht sowas hin. Perle vor die Säue vielleicht ein bisschen. Also weil das dann ist einfach zu, ist dann vom Production Value vielleicht zu groß.
Und auch wirklich zu geil designt. Also das Spiel ist sein Geld schon klar, wert.
So, aber trotzdem so
vom, super Spaß
von der Käuferkultur her. Ich meine, der Kunde würde sowas doch eher als Xbox Live Arcade-Titel kaufen, vielleicht ein bisschen kleiner.
Naja, auf den Konsolen wäre es wahrscheinlich auch so allein vom technischen Status, aber da wäre es ja eigentlich schon fast wieder so ein Xbox Live Arcade-Titel grafisch zu schlecht. So, also es gibt ja nun schon Download-Titel, die da auch ein bisschen besser aussehen, also einfach klarer und so.
Ja, wie zum Beispiel Snoopy's irgendwas.
Snoopy's
Dogfight
oder so, keine Ahnung. Nicht alle. Nee, aber das mit der Grafik fände ich jetzt nicht so einen Punkt, weil gerade bei so einem Arcade-Titel sage ich mir oft, wenn das Spiel geil ist irgendwie, ne, dann ist mir das da egal, weil es eben nicht so teuer ist. Also darum meine ich ja, auf so einem Markt hätte sowas eine Chance, wenigstens so ein Nischendasein auszubauen.
Bin ich der Meinung, man kann das ja auch mit dem normalen hier mit einem Classic-Controller spielen und so, wo du dann wahrscheinlich die Analogstick benutzen musst. Ich bin der Meinung, das hätte sich niemals so gut gespielt, wenn man jetzt nicht die Wiimote hätte und so, oder vielleicht auch Mauszeiger, wenn es auf dem PC wäre, womit man dann so wirklich so richtig schnell auf diesem Bildschirm zeigen kann, weil das Spiel einfach, da geht so dermaßen die Post ab, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das jemand mit einem Analogstick so schnell hinkriegt. Aber da lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren. So, für mich war das unglaublich angenehm.
Ja gut, du kannst dir auch nicht vorstellen, dass man mit dem Schwanz was anderes als pinkeln machen kann. Auf dein Urteil vertraut.
Frag mich, nicht so, wie ich meine Mutter gerammelt habe. Dein Schwanz genommen.
Endlich wieder Peniswitze.
Ja.
Von vielen Mutterwitze. Vermisst. Ja. Von vielen vermisst. Jetzt wieder am Start.
Ja, ja.
Ja.
Andererseits stehen wir heute trotzdem auch ein bisschen näher, gut, 2 Stunden kriegen wir hin. Ne? Seit der Zeitdruck um 7 ist ja.
Nein, wir haben ja um 7 gibt es ja für uns endlich wieder Sex. Also für Daniel und mich. Ja,
für uns beide.
Ja, da gibt es endlich mal wieder Sex in the City.
Ja, Sex in the City
ja, mit Johannes.
Nicht öffentlich zugegeben.
Also, Moment, Korrektur: Alex, Daniel und Alex Frau.
Ja, im Flutter Dreier quasi.
Genau, Sex in the City.
Natürlich könnte ich jetzt als Ausrede sagen, dass meine Frau. So der ausschlaggebende Grund ist, warum man sich Sex in the City 2 anguckt. Aber wieso? Ich bin nicht so jemand, der sowas vorschiebt, weil das verstehe ich auch bei Johannes nicht. Das habe ich gestern schon zu unserem Kameramann Sven gesagt. Ich habe kein Problem damit, einen Film zu sehen mit 4 hübschen Frauen.
Pass auf!
Moment! Ich hab auch Charlie's Angels gern geguckt. Mhm. So 3 Engel für Charlie und
ja.
So.
Pass auf, das ist noch was anderes, ja? Ich meine mal ganz abgesehen davon, dass 3 Engel für Charlie ein strunzdummer Film ist, ja? Die Frauen sind
halt
jung, knackig und wirklich attraktiv und nicht absolut geschmacklos gekleidet, wie die Frauen in Sex in the City.
Charlotte sieht
und außerdem aus, ja? Gibt's da Action, ja? Also du kannst doch mit deinen Argumenten
die fahren durch die Wüste. Film
mit irgendwie die fahren durch die Wüste, das ist so dein Action-Höhepunkt.
Ja, so Johannes, jetzt erklär ich dir mal was.
Nein, Schnauze. Pass auf. Aber sämtliche Ausreden so, ach, das wäre jetzt ein schöner Männerfilm, so weil er die ganze Zeit irgendwie schöne Frauen rumrennen, ist doch einfach total albern. Es gibt 1000 andere Filme, wo geilere Frauen rumrennen, die besser gekleidet sind und da trotzdem bessere Männerfilme.
Bist du jetzt eigentlich, so dieser Carval-2K-Typ, der irgendwie jetzt nur was redet, wovon er gar nichts weiß? Also hast du überhaupt Sex in the City gesehen?
Ja, ich habe die Serie ein paar Mal gesehen.
Ja, aber den Film hast du dir
mal gesehen? Also so, der Alex und ich, wir sind so Typen Mann. Die haben schon so einfach so diese Models alle gepoppt, ja? Es kommt uns nicht nur darauf an, dass eine Frau nur einfach so ein Model ist. So, diese Frauen in Sex in the City, die leben in diesen geilen Apartments, in diesen geilen Luxusvillen und kaufen sich einfach den teuersten Scheiß, ja? Was wir auch gern leben würden.
Ja.
So, das heißt, wir würden sofort mit so einer in die Kiste steigen, um diesen Lifestyle alleine zu haben, ja? Einfach so in New York zu leben, dann noch so da so eine Villa irgendwo am Strand zu haben und so. Und ständig Sex zu haben.
Zumal der Trend geht ja auch dahin, dass sich ältere, gut aussehende Frauen einfach so eine jungen Kerle wie uns angeln.
Ja,
ja
zum Beispiel. Das wird für uns ja fast ein Problem. So. Wir können ja kaum noch auf die Straße gehen.
Ja, ja, ja.
Wir campen schon vor unseren Häusern.
Ja, ja. Während die jungen Frauen alle mit mir poppen.
Obwohl sie campen verabscheuen.
Ja.
Ja.
Was campen?
Campen. Vor allem, ich kann mich voll einfach mit dieser 50-jährigen Sexsüchtigen identifizieren, die ein großes Ding da immer in Hollywood dreht. Und
Film oder so.
Und gern Sushis isst von ihrem nackten Körper.
Ja, also du bist da so ein bisschen so wie David Duchovny als Frau.
Ja,
also quasi so sexsüchtig, aber trotzdem mit 50 noch gut dabei.
Eben.
Ja. Du bist übrigens wie David Duchovny als Frau.
Ja.
Wollen wir nur noch mal irgendwie feststellen.
Ja, ich bin auch ein Betty Ford-Fan. Ich hänge ständig in der Betty Ford-Klinik rum.
Ja. Ja,
find, ich lasse mich da gerne einweisen. Ich finde das klasse. Da ist man mal unter sich mit den Gleichgesinnten.
Nee, also für mich ein absolutes Guilty Pleasure. Und
für mich nicht.
Ich sage auch immer gerne.
Das ist
nein, ich bin auch der Meinung, da draußen Jungs, traut euch, geht hin und habt Spaß. Ich denke mal, ich habe beim ersten Sex in the City Film auch viel gelacht.
Ja. Ja, oder guckt euch
andere. Oder zum Beispiel, Daniel und ich werden auch jetzt sofort sagen, Der Teufel trägt Prada. Toller Film.
Ja, super Film.
Ja, da wird der Johannes.
Das ist noch was anderes,
ne? Oh, das ist plötzlich noch was anderes. Die Modewelt ist auf einmal wieder jetzt nicht schwul.
Genau. Nee, erstmal spielt der Meryl Streep, die ist schauspielerisch mal eine ganz andere Klasse.
Ja, sicher.
Und Anne Hathaway.
Deswegen hast du dich auch angucken kann. Deswegen hast du auch ABBA der Film gesehen.
Oh ja,
Meryl Streep.
ABBA der Film. Nein, weil ich einfach ABBA-Fan bin. Nein, trotzdem ist das was anderes. Sex in the City wirkt einfach ein bisschen dümmlich, so oberflächlich.
Was?
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 Ja, das wollte ich jetzt nicht wahrhaben. Nee. Ist ja auch egal, Meinungsverschiedenheiten, wie auch immer. Ich biete hier auch sowieso bloß die Zweitmeinung an, weißt du? Ja. Weil man möchte ja auch nicht von einer Meinung
ausgehen. Es ist ja auch keine Meinungsverschiedenheit, weil es gibt ja einmal die richtige Meinung, die Daniel und ich haben, und dann gibt es halt immer die Scheißmeinung.
Ja.
Und
Kapi ist gar nicht hier.
Ja. Du scheinst ja da irgendwie die Rolle schlüpfen zu wollen.
Dafür bin ich ja hier.
Sin and Punishment. Okay, sonst noch was in deinem eigenen losen Leben?
Ich habe Just Cause 2 weitergespielt. So, und muss sagen, macht immer noch Spaß. Habt ihr jetzt irgendwie 19 Stunden gespielt?
Ja, nur mal, damit die Leute das da draußen richtig einordnen. Du hast zu Hause die Wahl zwischen God of War 3, das was du noch nicht angespielt hast, Red Dead Redemption und Just Cause 2.
Pass mal auf, weil ich hier so in diesen letzten Wochen ja wirklich die absolute Testhure war in der Hinsicht, ja?
Also komme ich einfach nicht dazu.
Vielleicht. So, komme ich einfach nicht dazu, die Spiele dann auch wirklich mal durchzuspielen, ja? Und das würde ich dann auch gerne mal beenden irgendwann, bevor ich dann ein neues Spiel anfange. Und wenn ich Just Cause 2 einfach noch nicht durchgespielt habe,
ja, aber die
oder da einfach noch Bock drauf habe,
ja?
Dann spiele ich dann einfach mal weiter.
Die Man Story hat doch sowieso hält, mal Bock auf, dich auch die Story, oder?
Halt doch die Schnauze,
das ist ja unglaublich. Willst du schon wissen, wie das mit Rico Rodriguez weitergeht, wa? Was es da so für Story-Twists gibt?
Nee, das ist nämlich der Punkt so. Also, man kommt in der Story gar nicht so recht vorwärts, weil man immer irgendwie, also so geht's mir zumindest, du fliegst halt durch die Gegend, du machst, hast ja auch teilweise übelst lange Laufwege, wenn du mal ein bestimmtes Gebiet willst und dich nicht gleich dahin beamen willst und siehst dann zwischendurch andere Gebiete und da kannst du wieder was machen, ist da irgendwo eine Basis. Das Problem ist, Just Cause 2 bietet natürlich auf die Dauer dann nicht so viel Abwechslung. Also du gehst ja...
Das ist einfach eine 8 von 10.
Nee.
Klingt doch echt stark nach 8 von 10.
Du bist ja, ich meine, das ist ja einfach mal absolut klar, dass bei dieser schieren Masse, dieser riesigen Spielwelt, die das Spiel bietet, und diesen ganzen Basen, dass da nicht so viel spielerische Abwechslung reinkommt, hätte man natürlich ändern können. So, letztendlich bist du dann immer dabei und machst dann so ein bisschen die Basen kaputt und versuchst da die 100% zu kriegen und so bin ich immer ein bisschen abgelenkt, sodass ich gar nicht so richtig zu diesen Story-Missionen komme. So, und lass mich dann aufhalten. Andererseits finde ich das Spiel immer noch unheimlich beeindruckend. Also diese Engine ist einfach der Wahnsinn. Ich habe das neulich zum Beispiel auch einem Kumpel gezeigt, war da irgendwie ganz weit irgendwie am Rande dieses Gebietes. Hab denen dann gesagt, so dass man da hinten noch auf die Berge fliegen kann. So, das wollte er erst gar nicht glauben. Hat dann
gewartet, das ist auch so ein Typ, der seit 20 Jahren kein gutes Spiel mehr gespielt hat.
Nee, das stimmt nicht.
Weil das zumal ich finde, wie gesagt, Red Dead Redemption sieht beeindruckend aus. Eben, wenn du dich da auf den Berg stellst und ja, beim Canyon guckst oder so und sagst, du kannst da hinten noch hingehen zu dem Wasserfall, den du da in 10.000 Kilometer Entfernung siehst.
Ja, aber das macht doch jetzt Just Cause 2 deswegen nicht schlechter. So, und bei Just Cause 2 ist ja nun mal so, du kannst ja wirklich jeden Zentimeter der Spielwelt betreten, dank dieses Greifhakens. Und also du hast halt einfach dieses geile Höhen- und Fallgefühl, das finde ich immer noch cool. Oder auch so bestimmte kleine Sachen. Irgendwie neulich bin ich da zum Beispiel, war da ja noch gar nicht, ich habe ja dieses ganze Gebiet noch gar nicht erkundet. Und habe dann einfach irgendwie so am Horizont irgendwo am Himmel fliegen sehen, so ein Zeppelin.
Ja.
So, scheiße, da muss ich mal hin.
Das ist so. Ja, so eine Art,
da war das einfach so ein fetter Party-Zeppelin,
wo
total die Techno-Mucke abgeht. Und das auch nochmal so ein kleines Gebiet ist, das du dann irgendwie hundertprozentig erfüllen kannst. Kannst du im Hubschrauber drauf landen und startest mit dem Flugzeug, fährst du einfach drauf und fliegst dann weg. So,
weil kaputt machen kannst du nicht.
Nee, nicht komplett. Ja. Auch schade, ist ja immer ein Stück noch von der Spielwelt. So, da willst du ja auch vielleicht einmal wieder hin zurück. Und das finde ich einfach cool. Sicherlich könnte das Spiel so auf die ganze Fülle gesehen natürlich noch mehr Abwechslung haben, aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ja nur Red Dead Redemption auch nicht unbedingt erfüllt. So, auch wenn die Spielwelt natürlich realistischer ist und man da mehr machen kann, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass ich Just Cause 2 weitergespielt habe. Ich finde das beeindruckend und launig. So, und Just Cause 2 hat ja auch einen anderen Einsatz. So. Das ist ja nun mal irgendwie so völlig übertriebene Comic-Action irgendwie.
Ja. Ja, ich wollte auch nicht missverstanden werden. Ich wollte jetzt nicht Just Cause 2 irgendwie total schlecht machen, aber manchmal juckt es einen noch in den Fingern, so bestimmte andere Spiele zu spielen.
Ich will auch gerne natürlich God of War 3 spielen, so, aber ich kann das irgendwie nicht ab, wenn ich dann irgendwie so 1000 Spiele angefangen habe und dann keins durchgespielt habe, obwohl die alle geil sind.
Das Problem ist, deswegen ich niemals mein aktuelles Spiel spielen. Weil
ist doch immer so.
Ja, ich hatte dieses Bestreben ja auch mal in meiner Jugend, als ich angefangen habe, Spiele zu testen, dass ich wirklich alles irgendwie so mal dann auch durchspiele, aber...
Nee, ich spiele ja nicht jeden Schrott durch, so.
Aber irgendwann muss er einfach sagen,
Spiel halt richtig geil,
ich zocke jetzt nur noch die Highlights richtig und den Rest, den lasse ich liegen. Weil
ja, aber Just Cause 2 ist ja für mich ein Highlight. Ich mag das Spiel. Ja. Also ich habe den ja nicht umsonst.
Ich spiele ja vor allem auch die Spiele parallel mittlerweile, weil also bei mir sieht der Abend meistens so aus, dass ich jetzt momentan spiele ich eine Stunde Alpha Protocol, eine Stunde Red Dead Redemption und eine Stunde
Alan Wake. Die Spiele, die ihm eigentlich gar nicht gefallen.
Ja, und also eine 6 von 10 heißt nicht, dass es mir nicht gefällt.
Ja.
Das ist
vorhin schon für alles Wert
und Zeit. Nee.
Also eine andere Logik folgt.
Weil da sind wir dann auch schon bei mir, deswegen fange ich mal ganz kurz an. Wie gesagt,
immer da rede ich dann wieder von God of War 3, weißt du, dass du ja auch noch nicht gespielt hast. Also von daher spielst du jetzt hier so ein 6 von 10 Titel irgendwie, obwohl du auch andere Sachen zocken könntest. Also
drei Spiele, blablabla. Drei Spiele zurzeit
bei mir. Die Argumente.
Drei Spiele zurzeit bei mir, Alan Wake immer noch. Mir ist in diesem, aber auch nur weil Daniel mich da so drauf angesprochen hatte, mir ist in diesem vierten Episode, wo man in diesem Sanatorium startet, aufgefallen, dass die deutsche Synchronisation zwar eigentlich gut klingt, aber wirklich in der Tat selten lippensynchron ist und manchmal auch so ganz seltsam ist. Also die bewegen ganz anders
und als ich würde weiß noch jetzt ein Wort warum. Kommen. Das Lustige ist, bei der Synchronisation von Halo Reach, da ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass die oft Sätze einzeln aufnehmen und die dann nachher zusammengesetzt werden praktisch. Also es ist selten so, dass so ein ganzer Dialog an einem Stück aufgenommen wird. Und so wirkt das auch manchmal bei der Synchro von Alan Wake. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass die zwar jetzt nicht unbedingt schlecht sprechen, aber zur Situation unpassend betonen. Und auch teilweise die Betonungen von Sätzen nicht zusammenpassen.
Ja.
Und das
ist aber ganz cool, dass du das sagst. Das ist nämlich ein Kumpel von mir neulich auch aufgefallen bei Prince of Persia. So, weil man die Dialoge dann einfach so situationsunabhängig sind.
Aber du warst
so
dann
im relativ neutral eingesprochen.
Die lesen nur Sätze vor, die ihnen auf dem Bildschirm stehen, oder sehen die schon Spielszenen?
Nee, gar nicht. Sie haben nur den Text. Ja.
Genau. Das Problem ist anders als
beim Film. Sagen, im besten Film, Fall haben die noch die englischen Sätze zum Vorhören.
Ja.
Aber nicht immer. Aber
da ist ja auch die Frage, weil die müssen ja auch einsynchronisiert werden. Sind ja keine Schauspieler.
Ja, das ist eben das, was das eben vermutlich noch schwieriger macht. Es gibt vermutlich Spiele, ich weiß nicht, wie bei Heavy Rain oder so, wo vielleicht erst der Ton aufgenommen wird und dann die Animateure die Lippen synchronisiert einfach dadurch später noch machen, anpassen.
Aber Heavy Rain macht auch nicht immer so einen komplett sauberen Eindruck. So bei der
Von der
Lippen synchronisiert schon, aber nicht von der Situationsbestimmung.
Naja, aber ich denke, bei Heavy Rain und bei Uncharted könnte, also ich kenne nicht die englischen Version von beiden Spielen, aber ich denke mal, gerade bei Uncharted und Heavy Rain ist in der englischen Version, ist glaube ich wirklich eine super 1:1 Lippen synchronisiert. Ja. Weil ich könnte schwören, die machen das dann in den Cutscenes und so erst nachdem die die Tonaufnahmen gemacht haben und passen die Lippen an die Tonaufnahmen an.
Das ja sicherlich auch technisch irgendwie machbar ist. Also, dass es durch das Einsprechen dann halt die Lippen sich damit bewegen.
Also nein, es ist bei den anderen Spielen meistens auch so. Eine Software, die auch für die jeweilige Lokalisierung dann die Lippen anpasst, aber aus irgendwelchen Gründen, also ist das auch nur, also bei Heavy Rain und bei Uncharted haben die eine ganz andere Technologie benutzt, als jetzt auch bei Alan Wake. Und ich finde, das ist einem auch erst bewusst geworden, nachdem man nach Heavy Rain noch mal ein paar andere aktuelle Spiele gespielt hat, wie gut Heavy Rain auch von der ganzen Gesichtsmimik eigentlich ist. Man kann da noch genug kritisieren, was auch noch ein bisschen so artificial aussieht. Aber trotzdem ist es meilenweit besser als auch als bei Red Dead Redemption oder so.
Ja.
Wobei ich sagen muss, Red Dead Redemption hat dieses Uncanny Valley Problem nicht, was ich bei Alan Wake oft sehe. Und zwar, weil Red Dead Redemption erst gar nicht versucht, zu viel Mimik im Gesicht zu zeigen. Und dadurch wirkt es nie so bemüht echt, dass es schon wieder verkehrt wirkt, sondern es wirkt eher so, als wenn es noch ein Spiel ist.
Ich finde das mal lustig, bei Red Dead Redemption ist es so, dass es immer davon abhängt, was es für eine Figur ist. Die ganzen Männer wirken immer alle total realistisch, weil die immer sowieso so Gesichtsstarre haben, weil die so eine extrem krassen Typen sind, die irgendwie jeden Tag irgendwie Kugeln scheißen und super hart sind. Und dann, das ist auch dieses Marcus-Phoenix-Syndrom, ja? Wenn du halt so ein Badass-Typ bist, also genauso wie Vin Diesel, der hat auch nur zwei Gesichtsausdrücke. Drücke, so böse und amüsiert böse, aber deswegen, wenn Frauen im Spiel sind, die wirken seltsamerweise, also vielleicht merkt man es ja auch gerade bei Bonnie oder so, weil man ja am Anfang ziemlich viel mit der zu tun hat, die wirken dann immer so ein bisschen statischer und steifer, weil ja, wie man da erwartet, man so mehr Gesichtssachen. Deswegen, aber Red Dead Redemption, finde ich, kommt das ja entgegen, weil die ganzen männlichen Figuren einfach so extrem wahnsinnig cool sind. Hab's auch wieder gespielt. Es fallen einem bei Red Dead Redemption natürlich, je länger man spielt, immer so ein paar witzige Sachen auf. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, die Schatzsuche zum Beispiel. Mhm. Also das erste Ding, was man findet, die Schatzsuche ist ja auch so, das wusste ich ja auch vorher nicht, das ist ja auch eine Art Herausforderung. Und wenn du jetzt die erste Karte gefunden, den ersten Schatz gefunden hast, dann ist in diesem Schatz auch die Karte für den nächsten Schatz drin.
Ja.
Also das heißt, du bekommst nicht mehrere Karten im Spiel und hast so mehrere Versuche, sondern eigentlich musst du linear einen Schatz nach dem anderen finden. Und ich habe jetzt bei YouTube gesehen, wo der erste Schatz ist, nämlich man weiß ja an diesem, also jeder weiß, wo das ungefähr ist, in diesem Hanging Rock. An diesem Hanging Rock, jeder wird ihn sofort wiedererkennen. Der ist ja so ein bisschen nördlich von der ersten
Karte. Vor allem, der ist ja auch so das Ziel fast jeder Kopfgeldjäger-Mission in dieser Gegend.
Genau. Also man erkennt man auch sofort wieder, kein Problem. Aber ich muss sagen, anhand dieser Schatzkarte hätte ich jetzt überhaupt gar keinen Eindruck gehabt, wo das Ding sein soll. Ich dachte, die Schatzkarte sieht so aus, als ob da dieser Hanging Rock ist und davor oder dahinter irgendwo so eine Steinformation ist, wo dieser Schatz ist. So sieht die Karte aus. Dass man aber wirklich genau in dem Hanging Rock quasi so rein in so einem Seitengang das Ding findet, habe ich nur durch ein YouTube-Video
gesehen. Du weißt ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass der Schatz nur so ein Geröllhaufen ist.
Ja, genau.
Und deswegen siehst du ihn eigentlich nicht
aus
der Entfernung. Aber den ersten habe ich auch noch gefunden, weil der Typ, der mir die Schatzkarte gegeben hat, war auch fast direkt daneben. Und ich habe mich dann umgedreht und konnte dann diesen Hanging Rock sowieso schon sehen. Bin da einfach dahin gegangen, habe mal geguckt. Aber was danach kommt, das wird ja praktisch immer schwerer. Du musst ja dann irgendwann an so einer Klippe noch lang gehen am Wasser, dass du da fast runterfällst und so. Und dann auch an Orte, die auf deiner Karte noch nicht verzeichnet sind, also wo die Beschreibungen noch nicht dran stehen. Du kannst ja im Menü immer schon so eine gewisse Ortsbeschreibung ablesen, aber die hast du dann meistens nicht auf der Karte stehen. Also das ist schon ziemlich Hab ich.
Hast du das Messerspiel schon lange gespielt?
Ja, das habe ich gemacht.
Schon irgendwie durchgespielt? Also gibt's da
ich habe es einmal gemacht und dann mit Profit rausgegangen, aber ich habe es abgebrochen.
Ja. Achso, weil bei mir immer nach der dritten oder vierten Stufe werden dann drei Tasten kommen. Also B, Y und X und so. Dann wird meistens die Zeit knapp.
Vor allem, dann fängt es auch an, dass das Muster sich nicht mehr so schnell oft wiederholt wie am Anfang. Ja. Das sind ja am Anfang immer dieselben Kombinationen.
Ja. Hufeisen habe ich nur einmal gespielt, hat mir gar nicht gefallen.
Ja.
Habe ich auch nicht verstanden.
Das musste man ja auch für ein Outfit schaffen.
Achso,
da gibt's dieses Outfit. Ich habe es irgendwann mal so einen bestimmten Wurf gehabt, der immer geklappt hat, wo ich dann halt mit gewonnen habe. Aber es hat auch keinen Spaß gemacht.
Aber es war auch nicht intuitiv, fand ich irgendwie. Ich wusste nicht genau, was ich jetzt schwingen muss.
Es geht ja nur mit der Wii-Mode.
Ja.
So.
Ja.
Nee. Da noch wollte doch nur provozieren.
Wir benutzen jetzt nicht den Bullshit-Buzzer, weil manche Leute gesagt haben, wenn wir den benutzen, fallen so Rika zum Fahrrad.
Voll lustig. Er denkt, provozieren wäre, wenn man sich selbst diffamiert.
Ja. Was haben wir noch? Poker. Poker habe ich sehr viel gespielt. Wobei ich zum Beispiel auch noch, also ich habe eigentlich schon, es gibt ja diesen hübschen Anzug, den man ja schnell kaufen kann. Wo man irgendwie so wie so ein Pokerspieler aussieht. Ja. Aber wie das Cheaten geht, habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Also
ich habe es schon mal benutzt. Es gibt zwei verschiedene Pokeranzüge.
Achso, dann habe ich vermutlich den, wo nicht
bescheißen. Du hast bestimmt den, mit dem man einen höheren Einsatz
in der
Stadt. Genau. Und den anderen musst du anziehen, um zu bescheißen.
Achso, den habe ich noch nicht.
Und das ist lustig, weil du kriegst dann angezeigt, wenn du jetzt Y drückst oder so, wenn beim Austeilen, dann kannst du halt bescheißen und deine Karte irgendwie von unten nehmen. Und dann habe ich das gedrückt und auf einmal kam so eine Balanceaufgabe. Ich wusste nicht, wie die funktioniert, wo du sofort erwischen musst und dann den ganzen Pokertisch erschießen. Weil die mich sonst schnell verpfiffen hätten. Dann habe ich es nicht mehr gemacht, weil ich finde auch das Pokern relativ einfach. Also ich habe da noch nie verloren.
Was hätten das mit Konsequenzen gehabt in der Spielwelt? So, wenn die dich beim Sheriff verpfiffen hätten, hättest du da nie wieder pokern dürfen? Oder?
Natürlich, ich hätte einfach den Sheriff erschossen, dann wäre der Sheriff gekommen. Also ich finde ja
dadurch auch, hätte der Sheriff dich dann gleich abgekrallt?
So, natürlich,
weil du beim Pokern beschissen hast?
Angegriffen, ja.
Aber ist doch ein bisschen dramatisiert, oder?
Ja, ist doch egal.
Ich glaube, im Wilden Westen, aber also so Pokerbetrüger, die waren da nicht gern gesehen.
Ja, aber der Sheriff wird dir wohl kaum erschießen. Also wenn die Leute am Pokertisch...
Also ich habe Pokern ganz gern gespielt. Ja, es ist jetzt nicht sehr schwer, weil ich habe den Eindruck, die lassen sich zum einen sehr schnell rausblöffen. Mhm. Die gehen sehr schnell raus.
Und wenn sie selbst was Gutes haben, setzen die selten hoch.
Ja, genau. Das ist, hat man oft bei so Computerpokern oder so, dass wir selbst wenn die gute Kombinationen haben... ganz, ganz besonders failen, ganz kleiner Einschub, tut mir mein iPad, iPhone, mein iPhone-Spiel, dieses Sword und Poker 2, was ja so eine Mischung ist aus Pokerspiel. Das ist immer so geil, wenn du siehst, was der Computer für Karten hat, ein Rollenspiel, genau, was der Computer für Karten hat und dass er manchmal so eine Straße oder sowas, die da schon liegt, nicht sieht und dann was so eine Zwei-Paar-Sache macht. So, sicher, ja, also... Das ist ganz cool.
Na, bei Red Dead Redemption musst du im Grunde nur einmal ein sicheres, gutes Blatt haben, mit dem du praktisch viel gewinnst.
Und Chipleader bist,
ja. Und dann als Chipleader kannst du gar nichts mehr verkehrt machen.
Ja, aber ich finde auch, es macht nicht so viel Spaß, weil es dauert irre lange.
Ja.
Weil man muss ja erst alle anderen rauskicken. Und wenn der Tisch so mit 5 Leuten voll ist, kann das schon ziemlich lange dauern, auch wenn man dieses Überspringen immer macht. Ja.
Und dann gibt es da immer diese kurzen Nachladephasen ständig.
Ja, und es gibt auch relativ wenig, finde ich, zu gewinnen.
Also, beim ersten Spiel, ich dachte so, ich bin jetzt reich.
Ja, ja.
Und was habe ich dann irgendwie 50 Pfund oder Dollar oder was ihr da wollt ihr da bezahlen?
Nee, ansonsten.
50 Pfund, wa?
Ja.
Der wilde
Mann. Ja, mit Fleisch.
Der wilde Norden.
Wir haben um Fleisch gepokert,
Johannes.
Weißt du ja alles nicht. Ja.
Ansonsten, ich benutze jetzt ein bisschen öfter die Zeitlupe, die ich vorher irgendwie. Das Zeitlupensystem finde ich so ein bisschen unintuitiv. Unintuitiv, weil man ja irgendwie erst zielen muss und dann auf den rechten Stick drücken muss, damit die Zeitlupe ausgelöst ist. Wenn man normal einfach auf den rechten Stick drückt, dann guckt man ja nur rückwärts.
Ja.
Und ich dachte immer erst, die ersten Male, ich hätte einfach nicht genug Energie. Weil ich immer so, weil nichts passiert ist. Ich dann wieder wusste, okay, du musst erst zielen. Und dieses mit dem Markieren, dieses Mark and Execute, das ist ja irgendwie eine Aufrüstung, weil am Anfang ist ja nur Zeit.
Ja, genau, das kommt allerdings schon relativ früh in irgendeiner Story-Mission, kriegt man das dann praktisch zugesprochen. Und das ist dann cool, weil wenn du zum Beispiel auf dem Pferd bist und du bist von 5 anderen Reitern umringt, dann kannst du jeden einfach Headshot markieren und dann drückst du eine Taste und dann werden die alle von ihren Pferden geschossen, also das ist ziemlich cool.
Ja.
Oder. Das schon. Ich hatte halt da, also man muss sagen, das Spiel hat wirklich immer noch viele Bugs, die jetzt nicht so schlimm sind, dass man nicht mehr weiterspielen möchte, aber
es ist schon,
es fällt schon auf, dass es halt nicht ganz so super polished ist. Also du hast ja eben auch schon erzählt, du hast auch diesen Klavierspieler, ja, der auf einmal auf seinem Klavier steht, aber so in der Luft weiterspielt. Ich habe dann ein paar Mal schon so Kutschen gehabt, die dann immer wieder auf dem Boden so rumgetitscht sind mit ihren Pferden, was dann auch ein ziemlich nerviges Geräusch, eine ziemlich nervige Geräuschkulisse gegeben hat. Oder auch, dass meine Bullet Time auf einmal angeblieben ist. Was lustig ist, du kannst Dynamit, wenn du Dynamit hast, auswählen, ja, und dann den Bullet Time Modus machen, irgendwas markieren und dann fliegt das Dynamit wie so eine Homing Missile durch die Luft und killt dein Ziel. Also das ist solche Sachen, ja.
Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass ich weiß nicht, ob es da so einen richtigen Tag-Nacht-Zyklus gibt, wo die Leute sich auch nachrichten, weil ich habe zum Beispiel den Eindruck, wenn du kannst zu jeder Zeit in den Saloon kommen, da stehen immer dieselben Leute.
Ja.
Also der ist immer der Klavierspieler, da sitzen immer dieselben Leute am Tisch und ob es morgens um 7 ist oder abends um 12, also
das ist lustig,
und
die Nutten halt. Die Geschäfte, ja, machen zu einer bestimmten Uhrzeit meistens zu, ja, und dann gucke ich das Fenster, da steht der Verkäufer immer noch hinter dem, ja, Tresen.
Damals gab es noch keine Gewerkschaft.
Ja, also, ja, oder was mich manchmal auch nervt, aber das ist jetzt echt Nitpicking, wie man so schön sagt. Wenn ich so einen riesen Bauernhof vor Gangstern beschütze, ja,
ja,
und ich tue echt mein Bestes, den Bauernhof zu verteidigen und schieße aus Versehen ein Fenster kaputt, ist die Mission abgebrochen, weil ich
Eigentum zerstört
Gesetz, hat. Genau. Oder wenn ich aus Versehen ein Pferd erschieße oder sowas. Ja. Oder was hatte ich noch, was mich gestört hat? Was ich zweimal hatte, auch auf der Xbox, ich spiele die Xbox-Version, die besser ist, dass, ja, dass die Framerate auf einmal halbiert wurde, und zwar für 5-6 Minuten. Aha. Und ich war halt gerade mitten auf einem Auftrag und dachte mir so, gut, ich mache jetzt nicht die Konsole aus und an, ich mache jetzt erstmal noch den Auftrag zu Ende und bin dann echt so im halben Zeitlupentempo irgendwie zur Stadt gegangen. Aber dann hat sich auf einmal gelegt, dann war es wieder in Ordnung. Aber das machte so den Eindruck, als wenn irgendwo so eine Physiksache sich zu Tode gedreht hat und das ganze System lahmgelegt hat. Ja. Und erst als die dann terminiert wurde, weil ich zu weit weg war, ist es dann wieder normal gelaufen. Also solche Sachen haben
wir immer wieder. Euphoria-Scheiße.
Ja, ja. Ja. Wobei auch, ich muss sagen, die Physik ist ein bisschen zu sensibel. Also sensibler als in GTA 4. Wenn ich hier gegen jemanden gegenlaufe, dann kippt, ja, er um wie eine Puppe.
Ja.
Und also so richtig übertrieben. Also, ja.
Ich finde es auch manchmal ein bisschen schwer vom Spiel, dass man nicht genau weiß, was man jetzt zum Beispiel gerade tun kann oder so. Mhm. Wenn man zum Beispiel durch die Stadt läuft und dann wird wieder so ein Event getriggert, dass man sieht, in der Ecke wird so eine Frau von so einem Typen mit einem Messer bedroht, ja? Dann ist es zum Beispiel verboten, den zu erschießen. Dabei ist es so Dirty Harry, oder zumindest nicht verboten.
Sei doch mal ein Mann und erschieß ihn trotzdem und erschieß alle, die dann kommen, um dich zu bestrafen.
Ja, so diese.
So, die haben dann nämlich auch nicht besser verdient.
Ja, ja, ja.
Weil die waren offensichtlich auf seiner Seite.
Also, das ist dieses Event habe ich schon dreimal gehabt und das ist irgendwie nie zufriedenstellend gelöst worden. Dann habe ich versucht.
Weil du nicht alle erschossen
hast. Dann habe ich zum Beispiel versucht, so, okay, jetzt will ich den mit Fäusten davon wegbringen. Ehe ich dann aber im Auswahlmenü die Fäuste gewählt habe und ihn dann sozusagen nah genug war, hat er die Frau schon wieder abgestochen.
Das ist auch blöd.
Und dann hast du ihn erschossen.
Nee.
Der
war ja tot, die Frau. Da habe ich gesagt, jetzt ist es auch zu spät.
Genau.
Dieses Waffen, sollten wir auch so machen jetzt in unserer Welt.
Wo kein Richter, da kein Henker.
Dieses Waffenwechselsystem ist halt blöd, dass es wirklich nicht pausiert, wenn du in dieses Menü gehst. Weil das ja auch teilweise, wenn du nachher neue Waffen kaufst, mehrfach belegt ist. Dann musst du sogar, wenn du eine bestimmte Waffe willst, blättern in einem Waffeneintrag und sowas.
Ja, wobei du ja die Standardwaffe mal auswählen kannst. Also wenn du auf Start drückst, ist ja Karte und Waffen und dann machst du ja sozusagen immer die Waffen, die auf Platz 1 sind.
Trotzdem macht das jetzt schon den Eindruck, als wenn die Steuerung halt einfach von Red Dead Redemption nicht so richtig durchgedacht ist. Also ich fand das ja schon letztes Mal, habe ich ja schon gesagt, mit dem Laufen und alles, das ist irgendwie so ein bisschen rückschrittlich, aber auch überkompliziert.
Ich finde halt, das Reiten, da gewöhnt man sich schnell dran.
Ja.
Das fand ich am Anfang total scheiße,
aber, inzwischen
ist es eigentlich ganz cool. Und auch irgendwie nachvollziehbar, weil man hat ja auch das Gefühl, auf einem lebenden Tier zu sitzen, was halt manchmal auch so ein bisschen störrisch
reagiert. Das kennst du, ne?
Ja, genau, das kenne ich mal, das kenne ich sehr gut. Und
deine Mutter Tier nennt es auch ein bisschen.
Ja. Nein, aber ansonsten so auch, genau, die Gehsteuerung und auch oft so, dass man an irgendwelchen Sachen hochklettern will, das klappt alles nicht richtig. Da bin ich halt in der Hinsicht enttäuscht von, dass es in allen GTA-Teilen auch schon ein Kritikpunkt war und in GTA 4 halt auch schon. Dass das halt immer noch nicht jetzt verbessert wurde. Und das ist auch für mich so ein Grund, warum das Red Dead Redemption jetzt bei uns auch keine 10 von 10 bekommen hat. Weil im Grunde, es macht vieles besser als GTA 4, baut aber bei den meisten Sachen, die gut sind, auf Sachen auf, die halt GTA 4 schon etabliert hat in dieser Generation. Und macht aber trotzdem viel zu viele Fehler, teilweise noch ein bisschen schlimmer sogar, als GTA 4 auch gemacht hat. Das heißt, dieser Riesensprung ist einfach nicht da, um zu sagen, das ist jetzt auch eine 10 von 10 bei uns bekommen.
Wobei ich diesen Aspekt Lebenssimulation halt eben noch viel besser finde bei Red Dead Redemption als dieses aufgesetzte, nervige, du musst jetzt auch, weil deine, also dieses ewige angerufen werden bei Nico Bellic, ja, dass ewig das Telefon klingelt und jemand fragt, ey, willst du mit Bullen gehen oder hey, komm, lass mal hier in die Kneipe gehen oder
so. Also ein bisschen fick dich, du hast das Telefon
rufen? Nee, so, du kannst einfach nicht rangehen und so, aber ja, das gibt dann ja auch wieder Abzüge, also da finde ich das angenehmer, dieses Red Dead Redemption Gefühl, dass halt immer um dich herum was passiert. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie das, also ich habe jetzt vielleicht 10 Stunden runter, wie das nach 30 Stunden ist, wenn wieder der fünfte Typ auf dich zukommt, Mister, die wollen meine Frau hängen. Ja, auch ein bisschen genau.
So, an dem gleichen Baum, an dem schon 10 andere aufgehängt wurden.
Also, ich weiß nicht. Hast du diese Jagdmissionen mal gemacht? Also jetzt, wo man Tiere jagt.
Ja, genau. Also du meinst jetzt diese Skill-Herausforderung, oder? Ja. Also ich bin jetzt bei der, habe ich jetzt erledigt, wo man auf dem Zug stehen und Vögel abschießen muss.
Okay, aber hast du schon irgendwie sowas wie einen Bären oder sowas
gejagt? Nee, aber absurd. So Pumas.
Pumas.
Ja. Oder wie,
ja. Heißt irgendwie im Spiel Kugas.
Keine Ahnung. Ja, sowas hatte ich. Da war jetzt das höchste der Dinge, was ich hatte.
Sind die hart? Wo muss man eigentlich hin?
Du hast ja diese Bullet-Time. Du kannst ja eben sofort den Kopf schießen damit.
Ich bin da noch nicht am Anfang gewesen. Ich pendel ja meistens immer zwischen der ersten Stadt und noch der McFarlane Range, die bei mir noch steht und beschädigt ist.
Ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich, ich habe es richtig lange jetzt schon gespielt und habe jetzt schon auch schon viele Städte gesehen und auch viele, also sau viele so Randaufgaben, und die machen mir auch tierisch Spaß. Vor allem, weil das Coole ist, im Gegensatz zu diesen Freundesanrufen bei GTA 4, du hast ja auch immer die Wahl, ob du es machst oder nicht. Ja, und du fühlst dich auch nie so, als wenn du Nachteile dadurch hast, wenn du mal keinen Bock hast, so einen Sidequest zu machen oder so.
Ja, genau.
Also, und auch die Hauptaufträge, die sind immer so kleine abgeschlossene Sachen. Das macht einfach dann mehr Spaß und gibt einem immer wieder so ein befriedigendes Gefühl, jetzt mit was fertig zu sein. Und dann kann man sich wieder aussuchen, was man als
nächstes macht. Und du hast auch wieder ganz gute Safe-Punkte.
Mhm. Ja, ja, genau.
Diese Ultra-Frust-Mission wie bei GTA 4, wo du da den Bankraub
halt hast.
Wo du da 20 Minuten am Stück...
Aber diese Bullet-Time ist einfach sowieso so ein Frustkiller. Also du kannst jede Schießerei, wenn du noch so viele Gegner gegen dich hast, kannst du mit dieser Bullet-Time locker bestehen. Also sowas hat man in GTA 4 ja gar nicht. Wenn man in der Bankraub-Mission sowas gehabt hätte, was wäre das für ein Segen gewesen?
Naja.
Also wirklich. Nein, aber das andere, was du gesagt hast, mit dem, das, wie das jetzt nach 20, 30 Stunden ist, mit diesen ganzen Zeitdingern, da muss ich sagen, das nutze ich tatsächlich bei mir schon langsam ab, weil du hast innerhalb der ersten 2-3 Stunden tatsächlich schon alle Varianten gesehen.
Ja.
Und dann ist es wirklich so, am Anfang hat man sie noch alle gemacht, weil man immer so dachte, cool, was passiert da jetzt? Aber nach einer gewissen Zeit reitest du einfach nur noch dran vorbei und es nervt dich. Also es nervt
jetzt vielleicht noch auf Fragezeichen.
Weil genau, die Fragezeichen machen immer so kleine Geschichten wieder sind. Das ist ja fast wie eine Quest dann wieder. Ja. Aber also es ist so, es nervt nicht, weil du musst es ja nicht machen. Aber du hast ja keine Lust mehr, es zu machen.
Man kann ja aber auch nicht so viel mehr erwarten jetzt. Also irgendwann hört so ein Videospiel ja auch auf. So. Du kannst ja nicht von den
Entwicklern...
Was wir auch schon mal hatten, irgendwie Diskussion mit Kappi, so, dass du ja auch nicht so eine Videospielwelt schaffen kannst. Irgendwo, wo du in jeden Raum gehen kannst, so einfach so in GTA zum Beispiel, in jedes Hochhaus, in jeden Raum. So,
wobei was ich immer besonders nervig finde, ist, dass wenn du die Bounty Hunter Missionen machst, dann musst du immer den Typen entweder abknallen oder halt gefangen nehmen, aber in beiden Fällen musst du wieder zum Sheriff zurück. Mhm. Entweder mit dem Beweis oder mit dem Gefangenen. Wenn du aber diese Zeitquests machst, ja, wo es dann so heißt, so, meine Frau ist weg, kannst du mal gucken, wo die ist? Dann reitest du irgendwo hin, siehst die Leiche von der Frau und die Mission ist fertig. Also du musst nicht dem Bescheid sagen oder so, ja.
Das ist
so.
Und bei denen
Dinger, wer wird sich das schon gedacht haben, wenn du nicht zurückkommst?
Eben, ne? Bei diesen Fragezeichen-Dingern finde ich es halt so cool, dass die manchmal immer weitergehen. Du hast dann das erste abgeschlossen, die bleiben dann in deinem Menü als inaktiv drin und irgendwann kommt dann der nächste Fragezeichen-Typ, der da was damit zu tun hat. Und so entwickelt sich dann das dann über die Zeit über so ein bisschen weiter. Diese Outfit-Geschichte ist super scheiße. Ich weiß nicht, ob du schon so ein Outfit freigespielt hast von diesen, die man so sammeln muss.
Nee, ich habe bis jetzt nur
7-8 Sachen.
Wobei ich habe jetzt dieses Dust-Outfit, das sieht einfach am coolsten aus. Das sieht einfach so
Clint Eastwood-mäßig aus. Das ist mir aber auch am Anfang
gleich aufgefallen.
So, du musst ja da echt so einzelne Teile noch für einsammeln.
Ja,
weil gleich am Anfang kriegst du das ja bei diesen Pferdedieben, kriegst du ja schon ein Stück.
Ja.
So, und das dauert ja so ewig. Ich denke dann, oh, die Silhouetten, die sehen so cool aus. Ja, ich möchte jetzt aussehen hier wie, keine Ahnung,
Henry Fonda im Spiel mit Steve von
oder so. Verarschung. Ich hab jetzt 3 von den Dingern freigespielt, hat richtig lange gedauert, wobei teilweise, wenn man das Spiel einfach durchspielt, viele Sachen kriegt man schon so, aber das weiß man ja am Anfang nicht. Die sind scheiße, die sehen, also zum Beispiel das von dieser komischen Gang, was man so mit am Anfang,
ja,
auch immer diese Charm-Theorie, genau. Da ist es dann so, das ist das gleiche, was du am Anfang hast, nur mit einem roten Bandana statt einem schwarzen. Oder was er da sonst hat.
Ja.
So, und der einzige Vorteil, der das bringt, ist, dass du, wenn du in der Nähe von diesen Gangmitgliedern bist, dass sie dich nicht angreifen.
Okay.
Wo du aber nie vorher weißt, sind das jetzt die von der Gang oder sind das andere Gegner? Und die
bist
andere
du vielleicht unpassend gekleidet?
Ja, wenn du in einer Mission bist, wo du halt gegen die kämpfst, dann ist es zwar cool, dass die dich erstmal nicht angreifen, aber du musst sie ja dann bekämpfen und spätestens, wenn du einen Schuss abgibst, werden sie trotzdem alle auf dich ballern.
Das finde ich ist irgendwie so ein Belohnungsfehl auch irgendwie, ja, immer. So, wo du halt so unglaublich viel und schwere Sachen machen musst.
Und
so langwierig für so was Kleines, ja. Also ich meine, so ein Kostüm ist natürlich cool irgendwie, aber das ist ja jetzt nicht die endgeile Belohnung so. Also wenn du jetzt da, was weiß ich, so ein Maschinengewehr kriegen würdest, so aus dem
Anfang 20. Das ist halt ein bisschen wie mit den Pferden. Da lohnt sich ja eigentlich auch nicht, irgendwie das teuerste Pferd zu kaufen oder so, weil man kann es dann doch zu schnell verlieren. Und ich finde, das ist auch nicht richtig spürbar, warum dieses Pferd jetzt besser ist. Also ein bisschen mehr Ausdauer oder so.
Ich überlege gerade, wo es das noch gab, bei irgendwelchen Spielen, wo du auch immer so viel machen musst. Eben gut, das ist natürlich bei irgendwelchen Achievements dann auch immer so. So kriegst ja letztlich nur die Trophäe für
GTA war es ja zum Beispiel auch so, dass du halt in deinem Parkplatz immer dein Auto speichern konntest oder so. Und wenn du das dann zu Schrott gefahren hast auf der Mission, dann war es auch weg. Das war dann halt schade. Vor allem war das blödsinnig bei, glaube ich, San Andreas. Weil bei San Andreas konnte man ja die Autos auch noch richtig aufwendig tunen und customizen. Ja. So mit Vinyls und sonst was. Das war dann blöd, weil im Grunde konntest du es nie auf eine Mission mitnehmen, weil es gab auch Missionen, wo es dann so hieß, so irgendwie, okay, jetzt schnell in den Hubschrauber und weg.
Andererseits zwingt das sich natürlich auch ein bisschen so in dieser Spielwelt zu bleiben. Weißt du? Also bei Just Cause 2 zum Beispiel ist das ja auch so, obwohl es da ja noch am wenigsten Sinn macht, weil die Spielwelt ja nun nicht wirklich realistisch ist. Ja. So, aber das bringt dich ja dazu, auch da mal im Flugzeug vielleicht auch mal zu landen, so, damit es nicht gleich kaputt geht, weil du einfach mit dem Fallschirm ausgestiegen bist. Und bei GTA natürlich noch eher so, weil du dann halt einfach mal ein bisschen vernünftig durch die Straßen fährst und nicht wie so ein Amokfahrer.
Ja, das fand ich aber bei Just Cause zum Beispiel auch nicht so, weil du hattest ja zum Beispiel immer diesen Militärbasen oder so, da gab es immer einen Heli-Landeplatz und da steht ja immer automatisch ein neuer Heli. Also du
das ist richtig,
ja,
aber so, wenn du mitten in der Pampa stehst, so gut, ja, du kannst dich dann immer abholen lassen und dann da irgendwo
vom Schwarzmarkt kennen lassen und dich schicken lassen.
Das meine ich ja. Aber das ist ein bisschen doof so, weil das benutzt du dann einmal, das kostet ordentlich Geld so und meistens ist es dann auch gleich kaputt, nachdem du es benutzt hast.
Ja, also was zu Red Dead Redemption noch eine Sache gibt, die ich sagen wollte, was man auch erst so richtig merkt, wenn man es richtig lange gespielt hat, ist, dass du zum Beispiel an viele Orte halt mehrmals dann kommst und dann verschiedene Missionen da machst und dann sind auf einmal wieder alle Gegner da oder du hast das Gefühl, da ist auf einmal eine komplett andere Stadt. Da ist so eine Farm, also so eine kleine Farmstadt, die habe ich, die wurden alle so in ihre Scheune gesperrt, ein paar wurden abgeschlachtet.
Ja,
ich habe diese,
die
Gang da getötet und habe die gerettet und die können dann jetzt wieder leben so. Und dann habe ich kurz danach eine andere Mission, wo ich dann dahin muss. Und da ist dann wieder irgendwie so eine Gang und alle Leute scheinen nicht mehr da zu leben, die ich vorher gerettet habe. Und das ist jetzt die Sache. Also Red Dead Redemption ist klasse, das macht mir super, super viel Spaß, also für das Spiel, was es ist. Aber warum so eine gewisse richtige Tiefe, die Fallout 3 geschafft hat, sozusagen, bei Red Dead Redemption nicht vorherrscht. Und zwar bei Fallout 3, und das ist auch das, was es damals und heute immer noch so besonders macht. Da konnte ich in so eine Stadt gehen und da waren immer alle Leute. Und wenn ich da jetzt so einen getötet habe und nachher, 5 Stunden später, kriege ich ein Quest, was das damit zu tun hat, hat dieses Quest das berücksichtigt. Und da wurden nicht alle Leute neu generiert oder so, sondern die Welt war immer irgendwie beständig. Und das ist was Red Dead Redemption nicht zu bieten hat.
Aber ich finde, das ist sowieso was du jetzt bei diesen Open-World-Titeln dann auch langsam vermisst, weil die ja auch dann da so ein bisschen rollenspielartiger werden, weil die ja auch nur mittlerweile diese zusammenhängende Welt haben, die ja immer lebendiger ist. Aber in Rollenspielen hast du halt immer noch irgendwie dieses, du interagierst wirklich mit diesen Menschen so und die haben dann vielleicht, wenn es so gut gemacht ist, diesen Tagesablauf und wie du eben gerade sagst, dass da so die Auswirkungen sind. Dafür haben die Actionspiele natürlich irgendwie andere Vorteile.
Genau.
So, also dass du da irgendwie anders interagieren kannst
mit der Welt. Vor allem dieses coole, dass Red Dead Redemption einen so wenig überfordert. Das ist einfach so wieder die super Mischung, also so ein Hardcore-Spiel, was man aber auch auf angenehme Weise spielen kann, ohne sich irgendwie...
Aber da merkt man halt, dass die Genres beide halt auch so wirklich aufeinander jetzt zulaufen immer mehr irgendwie.
Und ganz toll laufen sie zum Beispiel bei Alpha Protocol zusammen, weil ich halt noch gespielt habe. Bei Alpha Protocol ist ja witzig, weil wir das ja, also als wir das erste Mal auf der Games Convention irgendwie 2008 das gesehen haben, dachten wir so, boah, hammergeil, die ganze Idee ist so super. Da war Mass Effect auch noch sehr frisch, da war das ja gerade mal ein halbes Jahr alt. Und da ich mir sowieso so ein Spionage-Fan bin, der halt eben ein großer James-Bond-Fan war oder die Bourne-Filme mag oder halt so eine Serie wie Alias oder Mission Impossible gut findet. Dieses Agenten-Genre hatte das eigentlich ja noch nie so, dass es rollenspielartig war. Es gab ja meistens immer nur so die ganzen James-Bond-Lizenz-Titel, die einfach nur reine Shooter waren. Oder es gab eben Deus Ex, wo man ja so eine Art Geheimagent war, aber halt eher so ein Matrix-Geheimagent war. Deswegen war das irgendwie auf Papier ganz cool. Dann haben wir es jetzt bekommen, es war fertig. Lustig war, dass wir einen Monat vorher hatten wir eine Preview-Fassung bekommen und die hatte ich kurz angespielt und hatte dann gedacht so, Boah, nee, also die sieht aber noch nicht so fertig aus. Lässt sie mal sein, hörst du mal auf zu spielen, spielst du jetzt mal nicht so weiter, weil dann wartest du lieber noch die 4 Wochen auf die Retail-Fassung und genießt das Ganze so und richtig. Lustig war, dass dann die Retail-Fassung genauso aussah und das, was ich so dachte, was so Fehler also der Preview-Fassung sind, waren wirklich einfach so Schwächen, die dieses Spiel hat. Vor allem in der Xbox 360 und PS3-Fassung, nämlich dieses wirklich nervige und total öde Texturnachladen. Also das hat man das letzte Mal stark gesehen in Halo 2 oder so. Wo, kennt ja jeder in Halo 2 diese Anfangsszene, wo der Master Chief irgendwie den Fahrstuhl verlässt und dann diese Zeremonie ist und dann hast du diesen Oberst da oder sowas und dem ploppen dann erst so die Texturen auf.
Hallo, die hat er in dem Moment erst verliehen bekommen, weil er dem Master Chief die Hand gegeben hat.
Das sind
die Achievements, die er da gekriegt hat.
Nee, also das war das eine. Und eben was andere eben noch war, das war Folgendes. Und das Zweite, was halt neben diesen Texturnachladeeffekten so ein bisschen stört, ist halt, dass der grundsätzliche Grafikeindruck eigentlich so noch die letzte Generation schreit. Also es sieht eigentlich immer noch aus wie ein Xbox-Spiel oder wie ein PS2-Spiel, was so den Detailgrad angeht, der Umgebung. Und das Lustige ist, das Spiel macht nie so das Gefühl, dass es richtig flüssig läuft. Es hat so einen default-mäßigen Verwischeffekt, den ich auch irgendwie hasse wie die Pest. Wenn bei manchen Spielen kann man den ausschalten, aber bei Alpha Protocol nicht so richtig. Das ist super nervig und kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, vor allem wenn man gerade vorher vielleicht Splinter Cell gespielt hat. Und bei Splinter Cell Conviction kann man ja wieder so viel rummeckern, aber wenn man sich dann anguckt bei Splinter Cell Conviction, wie da zum Beispiel dieser Jahrmarkt-Level aussieht mit all diesen Details, und wenn man den dann vergleicht mit Alpha-Protokoll, dann liegen da wirklich so irgendwie gefühlte 3-4 Jahre dazwischen, was Alpha-Protokoll aber ein bisschen dadurch ausgleicht, dass es halt wirklich auch sehr, sehr viele Level hat. Das Problem ist bloß natürlich, man ist ja da auf der ganzen Welt unterwegs, man ist ja da als Geheimagent in Rom, in Saudi-Arabien, in Amerika und sonst wo. Und es gibt meistens immer so einen Grafikstil pro Land. Und das sieht dann irgendwie alles gleich aus, zumal man irgendwie auch immer wieder an denselben irgendwie Lagerhallen oder sonst was ist. Das Prinzip, warum man es aber trotzdem spielt, ist halt eben einfach wieder dieses Rollenspielprinzip. Also es ist irgendwie, ich glaube, man kann jeden Scheiß irgendwie mit so ein bisschen Rollenspielaspekten würzen und es wird dann plötzlich gut. In dem Moment, wo du irgendwie wieder Erfahrungspunkte sammelst, deine Figur ausrüsten kannst und aufrüsten, wo du so Perks freischaltest und neue Waffen bekommen kannst und neue, da bleibst du irgendwie immer am Ball.
Dennoch finde ich irgendwie diesen Konsolengenerationen-Vergleich, den du aufziehst, ich glaube, den muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es immer. Das ist wirklich so ein Phänomen, wie sehr doch dieser grafische Eindruck sich verändert, wenn du weißt, was du eigentlich für eine Hardware da dahinter hast.
Nee,
aber... Weil ich glaube, du hast die Grafik der letzten Konsolengeneration noch ein bisschen zu gut in Erinnerung.
Nee,
also, weil wenn du zum Beispiel das auch mit God of War 2 vergleichst, das sieht schon wahrscheinlich von der Qualität nicht jetzt besser aus als vielleicht so ein aktuelles, aber vielleicht ein mittelprächtigeres.
Ich vergleiche das gar nicht mit
Xbox 360 Spiel. Nee, aber
wie ich auch vergleich immer,
das ist immer so, wenn du die Hardware dahinter hast, die schwächer ist, dann ist der Eindruck trotzdem irgendwie besser von der
Grafik. Die einzige Hardware, die schwächer ist, die sitzt gerade neben mir. Nee, was ich meine ist, guck dir an Splinter Cell. Splinter Cell Chaos Theory oder so. Die
ist auch mächtig.
Das ein Spiel ist auf der alten Xbox. Das hatten auch die Unreal Engine. Die haben beide dasselbe Engine-Gerüst. Und das sieht besser aus. Und das gibt es eine PC-Version von. Die PC-Version sieht auch jetzt besser aus als die PC-Version von Alpha Protocol. Also das ist einfach auch eine Sache, die wir wissen alle, bei Obsidian und so werden jetzt nicht 100 Leute an dem Spiel gesessen haben. Und es gab ja nur anscheinend bei Obsidian auch schon genug Streitigkeiten danach, dass da schon kurz nachdem das Spiel rausgekommen war, schon so die ersten Leute sich davon distanziert haben und gesagt haben, okay, das war ja auch nur so ein Projekt unseres Chefs hier. Und ja,
so ein Ex-Mitarbeiter meinte, das wäre, also die ganzen Sachen, die an dem Spiel kritisiert werden, hätte halt einer der Chefs von Obsidian designt und der wollte sich auch von niemandem irgendwie reinreden lassen und viele Leute hätten halt gesagt, das muss man besser machen, das muss man besser machen. Und dann hieß es ja auch, dass das Spiel eigentlich schon lange nicht mehr richtig in Entwicklung war. Die meisten Leute haben dann wahrscheinlich an so einem Geheimprojekt, was jetzt noch bei Obsidian in Entwicklung ist, und dann halt natürlich Fallout New Vegas, was auch gewiss ein paar Leute in Anspruch nimmt, daran zu arbeiten, haben dann daran gewerkelt und Alpha Protocol eher so ein bisschen vernachlässigt.
Ich habe es auch gesehen, das letzte Mal auf einer Sega-Präsentation, das war, glaube ich, Sommer letzten Jahres, und da war es eigentlich de facto das Spiel, was man jetzt spielt. Also da hat sich auch nichts mehr so in Sachen Feinschliff oder so getan.
Ich meine, irgendwann hätte man bei Obsidian auch gehört, vor einem halben Jahr schon, das hätte schon längst herausgebracht werden können, aber Sega will das erst später veröffentlichen. Ja.
Was ich halt auch sehr schade finde, ist, dass eben diese spielerischen Freiheiten bei dem Spiel quasi nur darin bestehen, dass man halt in den vielen, vielen zahlreichen Dialogen so verschiedene Richtungen hat, die man einschlagen kann. Und dass es fast immer bei den größeren, wichtigen Figuren eben so ein Beziehungsmeter gibt, inwiefern man mit dem jetzt gut zusammenarbeitet, freundschaftlich oder indem der einen hasst oder so. Und das hat dann so Einfluss auf die spätere Story, auch teilweise eben natürlich wie immer so dieses Klischeehafte, ich räume da in Saudi-Arabien irgendwie so ein Terroristencamp auf, knall da 1000 Leute ab, ohne mit der Wimper zu zucken. Das sind bestimmt alles ehrbare Familienväter, die einfach nur bei Dr. Evil angeheuert haben, ja. Aber beim Chef, wenn ich den dann vor der Flinte habe, beginnt plötzlich so eine lange moralische Diskussion, nachdem der natürlich erstmal vorher versucht hat, mich umzubringen, weil er irgendwie in so einem Panzer sitzt und auf mich ballert. Aber mit dem wird dann plötzlich so, ja, verschonen Sie mich, ich habe Informationen und so. Und da wird dann auch drauf eingegangen, wer weiß, was die Wachen für Informationen hatten. Oder vielleicht wussten die auch interessante Sachen. Oder hätten sich auch gestellt, wenn sie die Chance gehabt
hätten. Oder vielleicht hätten sie für $2 auf deiner Seite gekämpft.
Eben, man weiß es nicht. Das ist halt diese eine Sache. Aber die andere Sache ist halt, dass es, obwohl es diesen Rollenspielansatz hat, in zwei Sachen gar nicht erfüllt. Einmal die Stealth-Mechanik. Die ist so aufgesetzt und die funktioniert im Spiel einfach nicht, weil auch wenn du schleichst oder so, es gibt ja nicht sowas wie einen Schatten oder so, du kannst nicht sehen, wo du nicht gesehen wirst. Die Gegner sehen dich fast überall und werfen dir dann sofort eine Granate in den Arsch oder so, das, weil die halt so granatengeil sind, keine Ahnung.
Das andere ist auch geil, darauf den Arsch zu kriegen.
Ja, das andere, was stört, ist halt, dass dieses bei Deus Ex, ja, manche Leute können es vielleicht nicht mehr hören oder meinetwegen auch bei System Shock, aber vor allem bei Deus Ex, da war es halt wirklich so, dass es wirklich drei oder vier Wege gab, eine Mission zu schaffen. Es gab den Action-Weg, es gab den Schleichweg und es gab so diesen Umgehungsweg. Meinetwegen durch vier Luftschächte krabbeln, dann die Computersysteme ausschalten, dann zwei von den Wachrobotern hacken, dass die irgendwie auf die Wachen schießen und sowas. Es gab immer irgendwie ganz viele kreative Möglichkeiten. Bei Alpha Protocol gibt es die halt einfach gar nicht, sondern die Level sind mehr oder weniger schlauchförmige Levels, wo du dich durchballern musst und du musst zwischendurch eben auch Schlösser knacken und Sicherheitssysteme und sowas hacken, aber das ist im Grunde halt Pflicht, dass du das machst.
Also ich fand das Coole bei Deus Ex immer, dass ich meistens erstmal eins entweder Action oder Schleichen oder so gemacht habe und ich bin dann extra immer nochmal zurückgegangen und habe mir den anderen Weg angeguckt. Dann meistens bin ich dann von der anderen Seite wieder da durch das Level gelaufen, aber dann habe ich auch tatsächlich Orte gesehen und Informationen bekommen, die ich auf dem anderen Pfad nicht hatte. Ja. Und das war halt immer so cool. Du hast jetzt das Gefühl, da gibt's immer noch was zu entdecken.
Ja, ja, genau.
Unterstützt. Ja. Aber jetzt mal zu Alpha Protocol nochmal. Ist das dann wenigstens so, macht das vielleicht dann noch einen halbwegs realistischen Anspruch, weil das jetzt so Endgegner im Panzer und so, das erinnert immer total an Metal Gear Solid. Das ist ja nur wirklich überlebensgroß, das Spiel.
Ja, es ist nicht so, also so abgedreht und freakig ist es nicht. Das ist ganz angenehm, dass Alpha-Protokoll da noch versucht, so ein bisschen so zumindest in diesem Vernunftrahmen von einer Serie wie 24 zu bleiben oder so, die halt ja auch schon so an der Grenze zum Schwachsinn operiert. Aber
was heißt Grenze? So wird einfach ein Schlussstrich gezogen bei Staffel 3.
Ja, ja, oder so, genau. Das finde ich, kann man schon, akzeptieren. Also es gibt jetzt nicht so diese Metal Gear Solid irgendwie Sachen, dass dann irgendwelche Leute noch in einen riesen Roboter steigen oder so. Also ich hoffe.
Oder miteinander verwandt durch. Sind alle.
Ja, ja, ja. Oder, ja, genau. Oder die Frauen, wie Frauen aussehen, eigentlich Männer sind oder so. Keine Ahnung. Nee, was aber ganz gut ist, ist, dass der Umfang halt eben recht hoch ist. Also man ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man so nach 10 Stunden durch ist, sondern so die, was ich jetzt bisher an Umfang gesehen habe, deutet da eher schon so auf 20 bis 30 Stunden hin, also schon fast so dieser Mass Effect 2 Umfang. Also man bekommt zumindest eine Menge Spiel fürs Geld. Und ich spiele es ja so, es gibt ja drei Schwierigkeitsgrade und dann gibt es so verschiedene Background, den man wählen kann, ob man so eher so Kommando ist oder Spion. Und es gibt eben noch was für den Wiederspielwert vielleicht ganz interessant ist, nämlich diesen Modus Rekrut und Veteranen. Das heißt, man kann es einmal auf dem Rekrut durchspielen, dann ist man so quasi der blutige Anfänger, hat alle Werte auf 0 und hat in manchen Dialogen auch so die Option, dass man Rekrut wählt, wo man immer sagt so, ich bin aber gerade vom Training und mal sehen und so, wo man so dieser Grünschnabel ist. Okay. Und wenn man das durchgespielt hat, dann ist erst die Option Veteran frei. Und ich werde ja dann, wenn du es beim zweiten Mal durchspielst, hast du dann öfters mal die Dialogoperation Veteran, so nach dem Motto so, ey Leute, ja, so eine Bösewichte verputzt sich zum Frühstück, ja. Also,
ja, genau, war kein Spielmodi für dich, ne?
Ja, genau. Mhm.
Ja. Aber Frauen, die aussehen Männer und die dann eigentlich Männer sind?
Na, Raiden?
Ja.
Bei Metal Gear Solid?
Nee, ich dachte nur, Johannes Mutter spielt
im Metal Gear Solid mit. Aber der war aufgesetzt.
Ja, ich weiß. Der war schwach. Aber vorbereitet habe ich immer lange gezögert, ob ich ihn noch bringen soll.
Deine Mutter sammelt übrigens hässliche Kinder.
Naja.
Ja.
so viel zu einfach Protokoll. Also wir finden den 6 von 10, das ist eine gute Wertung. Es gibt Wertungen, die wie viel höher sind. Kann man, weiß ich nicht.
Gibt es für andere Spiele.
Ja, lustig.
Ja, ich meine, selbst IGN schon. Hat, glaube ich, eine 6 irgendwas gegeben, oder?
Also das ja. Lustigste ist ja eben...
Stimmt, das ist eigentlich schon eine 2
von 10. Das Lustigste ist, also wo man sieht, wie unvergleichbar Wertungen sind, ist, dass 4Players Alpha Protocol 80% gegeben hat und Red Dead Redemption bei Eurogamer net eine 8 von 10 bekommen hat. Würde man das so alles extrapolieren, würde das heißen, 4Players und Eurogamer geben Red Dead Redemption und Alpha Protocol dieselbe Wertung. Seltsam. Ja.
Wobei, also ich finde es eher lustiger, wenn jetzt Leute mal ankommen und sagen, aber bei 4Players hat das 80% ja. oder so gekriegt. So.
Oder bei GameStar oder GamePro ja. 87.
Gut, und bei anderen Spielen, ja, da heißt es dann in den 4Players-Comments, aber das hat überall anders eine höhere Wertung bekommen als bei euch. Also, also das ist immer so, wenn die Leute ihre Wertung nicht sehen, die sie sich für das Spiel gewünscht haben, suchen sie sich immer dann den Test jeweils raus, der ihnen dann ihre Wunschwertung liefert, die sie sich im Vorfeld vorgestellt haben.
Ja, echt oder so. Es gibt halt nur wenige Titel, wo das wirklich dann einfach... wo du halt weißt, so, da sind sich irgendwie alle einig, ja?
Oder alle sind sich nie einig.
Also, ja, aber trotzdem, es gibt kein Spiel, wo trotzdem wirklich eine übergeordnete Mehrheit werden.
Ja,
eine Diskussion bei
Metroid
Prime, bei Deus
Ex Galaxy so, oder so.
Bei Galaxy oder bei den Filmen jetzt Herr der Ringe. Ja. So, da hat ja wirklich keiner gesagt, boah, was ist denn das für ein Scheißfilm? Ja, ja so von den Kritikern jetzt mal.
Du wirst irgendwann noch Leute finden, die das sagen.
Ja. Also, ich muss ja mal eine Kolumne drüber schreiben, ich glaube am Freitag.
Ja. So. Nee, also es gibt natürlich auch, es gibt so mal die einen, die halt immer das Magazin nehmen, was so ihre eigene Wertung unterstreicht, was ja auch meinetwegen legitim ist. Und dann gibt es halt immer noch so diese Chef-Quirulanten, die irgendwie immer erzählen müssen, irgendwie, dass Wertungen an sich sowieso scheiße sind von Einzelnen oder so und dass keine Ahnung. Ja.
Also, sprichst du da doch nicht irgendwie einen bestimmten
News? Nein, den hatte ich schon mal erwähnt, ich will nicht das zweite Mal erwähnen. Nee. Diese Einstellung nervt mich halt immer so extrem, wenn Leute einfach nur erstmal nörgeln aus Nörgeln heraus. Nee,
jetzt mal, das ist ja allgemein bekannt ist, das ist einfach eine subjektive Wertung des Testers, das ist ja überall
mich,
so.
Mich nervt immer dieses, wenn der nicht meine Meinung hat, dann ist der scheiße.
Ja,
das,
ja.
Das ist die Einstellung, die wir Johannes gegenüber hier im Podcast haben. Aber bei Tess ist
auch
es
Spaß.
Halt, bei Tess ist halt das, ist das wieder eine andere Sache, weil als Leser muss man es ja eigentlich wollen, dass derjenige, der den Test schreibt, wirklich nur seine ehrliche Meinung abgibt und nicht versucht, dem Leser zu gefallen.
Ja, vor allem, wie gesagt,
und die argumentiert auch seine Meinung.
Das ist ja das Wichtigste. Wenn wir anfangen, dem Leser zu gefallen zu wollen, wenn das unsere Priorität ist, dann ist das Nächste, dass wir dem Publisher gefallen wollen. Und das ist ja dann das Gleiche.
Nur vor allem, es geht ja darum, dass man es eben nachvollziehbar sagt. Also wenn ich sage, Alpha Protocol kriegt eine 6 von 10 von mir, weil die Rollenspielsachen sind ganz gut, die Story ist ganz gut, aber für mich führt eben zu einer Abwertung dieses ganze desaströse technische Zeug, dass die Grafik so altbacken aussieht und dass die Steuerung ein bisschen doof ist und dass vor allem diese Shooter-Mechanik nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Jetzt könnte man ja jemand sagen, der sagt irgendwie, hey, Grafik ist mir völlig egal, ich bin Hardcore-Spionage-Fan, der auf Rollenspielanteile steht, ich finde das total geil, für mich ist es eine 8 von 10. Ist doch okay. Ja. Aber ich habe gesagt, warum ich so sehe und wenn jemand sagt, die Argumente sehe ich nicht so, aber nur sich immer an der Note festzuhalten und zu sagen, ich lese diesen ganzen Scheiß-Test nicht, ist mir egal, aber die Wertung ist scheiße.
Eben, weil der 8 von 10 Kasper, der könnte dann den Text lesen und würde trotzdem zu seiner Wertung kommen können.
Ja.
Weil in deinem Text, ich habe ihn ja gelesen, steht ja drin, wenn einem Grafik nicht so wichtig ist und man eben auf solche Stories steht, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken.
Ja, genau wie bei dir bei Alan Wake oder so, du sagst ja auch, warum es eben für dich keine 9 von 10 ist. Wenn man aber sagt, so irgendwie, oh, dieses repetitive Gameplay, ist mir egal, ich stehe auf repetitiv. Ich mag es nicht, wenn ein Spiel Neuerungen bringt.
Genau.
Ich finde es doof.
Ich habe auch ein Repetiergewehr zu Hause im Schrank stehen und keine Pistole.
Weil keine Maschine. Dann ist das irgendwie cool. Bitte.
Ja, klar. Nein, ich finde es immer super, wenn Leute eine andere Meinung haben, wenn es diverse, verschiedene, variantenreiche Meinungen gibt.
Ja.
Aber ich finde es doof, wenn die Leute, die eine andere Meinung haben, dann nicht akzeptieren können, dass jemand anders das anders sieht.
Ja.
Weil dieses... Vor allem, letztendlich ist das Argument dieser Leute ja auch immer, der sagt, das Spiel macht Spaß.
Ja.
Mir macht das Spiel aber keinen Spaß, also kann das nicht sein.
Ja.
Es kann ihm nicht Spaß machen, wenn es mir Spaß macht.
Ja.
Das ist,
andererseits
diese Art von Realitätswahrnehmung
ist so scheiße. Ja, das ist aber natürlich auch menschlich verständlich teilweise, weil mitunter hast du auch einfach das Gefühl so, und da muss man ja sagen, da ist man ja nicht vorgefeilt auch als Tester, da wirklich ist es ja auch manchmal ein bisschen stimmungsabhängig. So, du hast zum Beispiel so ein Spiel, naja, da hast du jetzt gar nicht so Bock drauf, da hast du nicht so gewartet irgendwie und du willst es vielleicht gar nicht unbedingt testen, du musst es testen. Es ist vielleicht ganz gut, aber irgendwie kommt deine Null-Bock-Haltung da trotzdem noch so ein bisschen mit rein und dann verwischt der Eindruck natürlich ein bisschen so, dass du bist da ja dann nicht objektiv.
So, das ist ganz
klar. Ja, richtig. Genau. So, aber dann ist es schon leicht verständlich so, dass dann mitunter mal Leute so vielleicht ein bisschen angepisst sind, weil sie denken so, naja, so richtig hat er das jetzt nicht betrachtet. So, aber letztendlich muss man da immer irgendwie noch tolerant bleiben.
Es gibt ja nur einen wichtigen Faktor beim Test, und das ist, dass du ehrlich bist. Eben. Und du kannst nur ehrlich sein, wenn du einfach, wenn du deinen Test schreibst, der komplette Egoist bist, der einfach nur sagt, ich schreibe jetzt meine Meinung, stimmungsbezogen, was weiß ich, ich schreibe es hin, weil die Ehrlichkeit, das ist der einzige wichtige Faktor, an den du dich halten musst. Und alles andere kannst du dich nicht in ein Muster pressen.
Richtig.
Das geht einfach nicht.
Richtig. Hat sonst noch irgendjemand sozusagen diesem Spieleblock etwas hinzuzufügen?
Ja, und zwar das...
Jetzt bin ich gespannt.
Also Red Dead Redemption, habe ich schon erzählt, das war das, was ich fast die ganze Zeit gespielt habe. Ich habe auch noch mal kurz Alan Wake gespielt, aber ist nichts Neues bei rumgekommen. Ace Attorney, ganz viel weitergespielt. Und da muss ich sagen, mein einziger...
Bin gespannt, ja.
Also mein positiver, super positiver Punkt, den man auch erst nach, wenn man es ein bisschen gespielt hat, das Flair, so auch wie die Story erzählt hat, ist, als wenn du so einen Anwaltsfilm gucken würdest.
Ja, aber so, natürlich so einen sehr
freakigen,
japanischen Anwaltsfilm.
So ein Freaking, aber trotzdem, es ist immer so ein bisschen so, als wenn du einen Film gucken würdest. Das finde ich cool.
Aber was du hast doch gar keine Ahnung von freakigen japanischen Filmen. Jetzt muss ich auch schon wieder...
Du, jetzt reden gerade Daniel und ich. Also ich weiß gar nicht, was du dich jetzt dazu schaltest.
Entschuldigung. Ja, stimmt. Ich hab schon wieder zu weit getrieben.
Aber der ganze Grafikstil ist halt so Anime-Manga-mäßig.
Davon hast du auch keine Ahnung.
Ja, aber ich erkenne es. Weißt du, guck mal, es ist zum Beispiel so wie mit Sex, ja? Wenn du YouPorn guckst, dann merkst du ja irgendwie, was da passiert. Du hast es noch nicht gemacht und du weißt nicht, worum es geht, aber du weißt, was es da ist. Du sagst nicht so, ach, da essen Menschen also gerade Buletten.
Außer wenn da ein Schwulenporno ist, dann denke ich auch mal, haben die da...
Irgendwie bin ich der Größte. Ich habe auch keinen Sex gehabt, habe auch keinen Schwanz, aber trotzdem meine Mutter gerannt.
Hast du Bulette gegessen?
Nicht schlecht. Ja.
Nein, aber mein einziger Kritikpunkt ist wirklich,
dass... An diesem 3,99 Euro
Spiel? Ja, für den DS ja nicht.
Ja, ja.
So, was mich... also es nervt mich richtig, dass es ständig so passiert, dass man in eine Sackgasse gerät und total lange überlegt, okay, wie kann ich das jetzt beweisen, und eine Lösung sucht. Und dann gab es gar keine Lösung, weil das Spiel einfach so ein Story-Element dann reinwirft.
Ja.
So, also ein Taschenspielertrick. Dann hast du auf einmal was kommt, was du nicht wissen konntest. Und wo du auch erstmal so in der Luft schweben gelassen wirst, ja. Und das nervt mich halt, weil ich will eigentlich jeden Fall mit meinem Denkkönnen lösen können.
Und weil das nervt doch manchmal, weil es gibt ja, man ist ja auf diesen Schauplätzen immer, halt zwischen den Verhandlungen und manchmal sucht man da Sachen ab und dann kann es manchmal sein, das nervt mich halt, dass du einen Schauplatz absuchst und die Gegenstände alle eingesammelt hast, dass dann aber später im Verlauf ein Schauplatz plötzlich noch zusätzliche Gegenstände hat, weil da irgendwas passiert ist oder sich verändert hat und so. Und das übersieht man manchmal.
Ja.
Das ist bei diesen komischen CSI-Spielen von Ubisoft immer ganz gut, oder beziehungsweise von Telltale, die ja machen, weil du dann halt immer so eine Rückmeldung vom Spiel bekommst, wenn ein Schauplatz abgesucht ist. Ja. Das ist aber so ein Häkchen dran, so nach dem Motto so, hier brauchst du jetzt nicht mehr wiederkommen, hier hast du alle Beweise gefunden, fertig. Das fehlt dieser Reihe so ein bisschen. Und natürlich so, es sind ja insgesamt glaube ich 5 Fälle in dem ersten Spiel von Phoenix Wright, und ich glaube, so gerade im späteren Verlauf, da gibt es dann wirklich manchmal Sachen so, mir geht es als Adventure-Legastheniker oft so, aber wo ich sagen würde, also von alleine wäre ich da jetzt nicht unbedingt drauf gekommen.
Kannst du nur schaffen, wenn du Jura studierst.
Das ist nur
genau,
was für
Alex. Sander Kappern.
Ich meine, da ist ja direkt am Anfang schon diese Sache nach der Gerichtsverhandlung mit dem Kumpel.
Ja.
Da da schenkt er ja am Ende einem diese Uhr, aber der hat ja 2 davon. So.
Ja.
Und dann sollte man ihm ja beweisen, warum seine Freundin irgendwie doch nicht so verliebt in ihn war, die dann gestorben ist. Spoiler.
Ja.
So. Und dann gibt man ihm die Uhr aus dem Gerichtsverfahren, um dann irgendwie, weiß ich, was das beweisen sollte. Aber da bin ich erst nicht drauf gekommen, weil der Grund, es sollte einem irgendwie ihm dann zeigen, bla bla bla, weil er diese andere Uhr scheinbar nicht kannte oder nicht wusste, dass die da involviert war. Aber er war ja bei dem Gerichtsverfahren die ganze Zeit dabei, er wusste ja auch, dass es die Mordwaffe ist. Ich habe das gar nicht verstanden, warum das letztendlich die Lösung war.
Ja, kann sein.
Jurastudium,
sein. Ja. Ja. Nein, aber also, wobei das jetzt auch nur einmal passiert ist, ich finde alles immer nachvollziehbar, außer wenn er das Spiel halt betrügt mit Sachen, die man nicht vorher wissen konnte. Dann heißt es auf einmal so, du denkst wohl, das Verfahren ist verloren, aber hier ist noch diese Notiz.
Ja.
Die kannst du jetzt einsetzen, damit kannst du das Verfahren gewinnen. Aber die hattest du die ganze Zeit nicht und dann hast du dir den Kopf kaputt gedacht und konntest
aber das nicht. Aber so ist es in echt
vielleicht auch so
bei der Polizei, weißt du,
die kriegt dann zufällig. Was ein bisschen nervig ist, ist ja auch die Tatsache, dass du manchmal so eine bestimmte Anzahl von Fehlern machen kannst.
Mhm.
Und manchmal musst du ja, es gibt ja Momente, wo du einfach ausprobieren musst.
Ja.
Und das ist ja nur schon seit LucasArts-Spielen so bei Adventures eigentlich drin, dass man so ausprobieren und sowas eigentlich nicht bestraft. Also im Gegensatz zu den Sierra Adventures, wo du halt andauernd gestorben bist und wo dann wirklich Schluss war. War das ja bei den LucasArts-Spielen so, probier so lange, du kannst, es gibt keine Sackgassen. Und es gibt ja bei Phoenix Wright immer so einen kleinen Balken, den man hat, und wenn man zu oft Einspruch sagt oder zu oft falsche Beweise vorlegt, dann ist plötzlich aus. Und dieses Spiel hat dann nur diesen einen Safe-Slot. Mhm. Und da kann es manchmal sein, dass man dann sehr viel nochmal wieder spielen muss und dass man sich so leider angewöhnt hat, irgendwie andauernd immer vor wichtigen Verhandlungen oder so rauszugehen aus dem Spiel, zu speichern und dann erst wieder das Verhör macht.
Darum habe ich auch das Autosave erstmal abgeschaltet, weil das sonst an einer ungünstigen Stelle deinen Spielstand überschreibt und dann bist du gearscht, wie man so schon sagt.
Fire Emblem-Syndrom.
Also ich hätte es klasse gefunden, wenn es einfach so wäre, dass du im Vorfeld richtig viele Beweise bekommst und noch richtig viele so Anhaltspunkte und dann aus diesem Pool, dieses Pools das ganze Verfahren lösen kannst und dass du auch grübeln musst und was weiß ich, aber nicht, dass dann mittendrin immer so unerwartete Sachen reingeworfen werden, die das dann irgendwie so matig machen, dass man selbst
letzte Woche noch als kurzes kleines Thema, das ist auch nur ein ganz kleiner Einschub, wo wir auch nicht irgendwie große News rausgemacht haben oder so, war ja in Berlin ein PopCap-Dinner, wo zwei von den Menschen vom PopCap da waren. Falls das jetzt nicht sofort bei jedem die Klingeln läuten lässt. Das sind dann die Leute, die unter anderem Plants vs. Zombies gemacht haben oder eben auch Peggle. Und das einzige Interessante war halt zu hören, dass Plants vs. Zombies auf alle Fälle noch so spätestens Juli auf Xbox Live Arcade kommt und natürlich im Rahmen dieser was es dieses Jahr wiedergeben wird, im Summer of Arcade. Und ich denke mal, wir haben ja am Anfang des Podcasts schon über E3 gesprochen, das wird vermutlich auch wieder so ein Thema sein, dass es gibt ja so ein komisches Zeitfenster, Juli bis Mitte August, wo eigentlich keine Spiele erscheinen. So gut wie nichts. Also letztes Jahr gab es Batman Arkham Asylum, was so August erschienen ist, was sozusagen den Sommerabschluss so gerettet hat. Jetzt gibt es da in dem Fenster erstmal nicht so viel. Also nach Super Mario Galaxy 2 ist eigentlich erstmal wieder 2 Monate lang Mese. Ja, und das ist so die...
Dann, wenn man das dann mit betrachten will.
Ja, okay. Ja, kann man mit betrachten. Aber also die auf der Xbox 360 und PS3 fallen mir jetzt auf Anhieb, also sowas wie Max Payne oder Mafia 2 kommt ja alles erst ab August oder später. Und das ist dann immer die Zeit, wo dann immer diese Arcade-Spiele ganz stark in den Mittelpunkt kommen. Und eins davon wird halt eben auf der Xbox Plants vs. Zombies sein. Allerdings denke ich auch auf der PS3 auch. Das wird auch ein PSN-Titel bestimmt werden, weil PopCap da eigentlich überhaupt gar keine Berührungsängste hat. Also PopCap will halt auf jede Plattform was bringen. Und ich freue mich da sehr drauf, weil Plants vs. Zombies, ich habe es jetzt gespielt auf dem PC, auf dem Mac, auf dem iPhone, genau. Ich werde es vermutlich auch nochmal auf der Xbox spielen. Ja. Ich weiß gar nicht, was dieses Spielprinzip hat, das muss irgendwie so wie gestrecktes Kokain sein. Also man kriegt immer dasselbe Erlebnis, aber man wird es trotzdem auch wieder spielen. Keine Ahnung. Gut, aber bis zum Summer of Arcade ist ja noch ein bisschen was drin, deswegen glaube ich, können wir den Spieleblock jetzt abschließen. Widmen wir uns nochmal kurz den News, was diesmal wirklich ein kurzes Vergnügen wird, weil so richtig viel News gab es nicht. Eine interessante News fand ich so aus Berliner Perspektive war die Geschichte mit Radeon Labs. Das ist ja ein Berliner Entwickler, der vor kurzem insolvent gegangen ist, der die Drakensang-Spiele gemacht hat, die ich jetzt nie so besonders gut fand, aber die auf alle Fälle eine große Fangemeinde unter den das schwarze Auge-Fans haben.
Wir hatten die News gar nicht.
Das ist deine Sache.
Können wir noch haben.
Das ist deine Sache. Unser Schwerpunkt ist natürlich eben 360 und PS3. Aber die wurden jetzt
die wollen ja auch für das 360 entwickeln.
Die angeblich, gesagt. Aber ich meine, der neue Besitzer ist ja jetzt BigPoint und dazu fallen mir zwei Sachen ein. BigPoint hat so viel Kohle, dass sie kaum laufen können durch diese ganzen Browser-Games.
Ist außerdem der Ehemann von hier Carrie Bradshaw Point.
Ja.
BigPoint.
Ja, Mr. BigPoint. Ja. Nee. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also sie sagen, sie arbeiten jetzt weiter an Drakensang 3. Wäre natürlich cool, wenn von BigPoint genug Geld dahinter ist, dass sie es vielleicht wirklich noch auf 360 und PS3 exportieren. Meine Angst wäre, dass die jetzt sagen, jetzt haben wir so einen coolen Rollenspielentwickler, den setzen wir jetzt erstmal in unsere Browser Games Division.
Ja.
Also, naja.
Ganz schön mysteriös.
In der Tat. Ansonsten hatten wir natürlich noch ein bisschen Killzone 3 Material, was jetzt nachgekommen ist. Ich meine, die hatten letzte Woche die Ankündigung, jetzt gab es noch ein bisschen Videomaterial, ein paar Screenshots, irgendwelche Gedanken, Gefühle, Äußerungen oder sonstige Sachen zu Killzone 3D?
Ja.
3D sucks.
Ja.
Nein, also überschätzt 3D und
ja, Videospielbereich
ist wahrscheinlich so. Also was meinst du, Killzone interessiert sich überhaupt 3D wissen wir ja alle, wir werden demnächst irgendwie die 2D Defense Force aufmachen. aber bei was ich witzig finde, ist, wenn halt so ein Spiel wie Killzone 3 von vornherein eine 3D-Unterstützung anbietet, dann muss ja eigentlich irgendwo Entwickler oder Ressourcen weggehen, die sozusagen sonst in der Grafik stecken oder so, weil du musst ja immer noch mit berücksichtigen, dass du optional so einen 3D-Modus anbietest, mhm, und ich denke mal, der braucht ja irgendwie Hardware-Leistung.
Ja, wobei man sagen muss, also die Screenshots von Killzone 3 sehen jetzt mal objektiv betrachtet schon geil aus,
ja,
aber sie sehen halt eher so aus, genau wie der zweite Teil. Also ich glaube, den Fortschritt, den sie eigentlich hätten haben können zwischen diesen beiden Teilen,
in dem der wird von 3D aufgefressen. Genau, wird
von 3D aufgefressen.
Ja.
Aber dafür ist es in 3D.
So. Ja, aber was jetzt auch, also es ist,
sieht ist ja schon, quasi sieht ein
schon,
Fortschritt.
Es ist gleich Problem, was ich schon mal Killzone 2 hatte. Es sieht zwar irgendwie cool aus von der Technik her, ja, aber es reizt mich
ganz stilistisch sieht, total langweilig. Das ist das Problem.
Aus, ja.
Genau, es hat überhaupt kein Profil und keine gute Story.
Wenn jetzt die Jetpacks und der Schnee nicht wären, dann wäre das Killzone 2 für mich.
Aber das ist jetzt wahrscheinlich Lost Planet 3 dann so. Lost Planet 3, Killzone 3.
Ja. Gears of War 3, die ganzen, das wird der Kampf der Dreien. Vor allem, weil Gears of War 3 erscheint ja auch erst im Frühjahr 2011. Genau. Und Killzone 3 wird ja, glaube ich, auch so in diesem Fenster sein. Das wird ja, glaube ich, nicht mehr dieses Jahr kommen.
Nee.
Sein Sony macht da plötzlich ganz viel Druck unterm Kessel.
Aber ich kann den Reiz dieses Spiels auch nicht so ganz
nachvollziehen. Wobei angeblich also sehr viele Killzone Leute 2? Gerne den Multiplayer von Killzone 2 gespielt haben. Ich selber habe Killzone 2 ja nur so irgendwie das erste Drittel gespielt, weil mir war das teilweise auch ziemlich frustig, ja, und schwer.
Man wollte damals zumindest mal sehen, was die PlayStation 3 so kann, weil damals war das eben das Spiel, um sich das anzugucken.
Ich finde ja auch immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass das PS3-Pad nicht so perfekt ist für Shooter.
Nee, die Sticks sind zu sensibel dafür.
Ja,
die Sticks sind zu sensibel. Das stimmt, die sind auch wesentlich sensibler jetzt als bei dem PlayStation 2 Pad.
Und die Trigger, die sind halt so, die haben zu wenig Spiel. Ja. Genau. Also ich habe nicht das Gefühl, so einen richtigen Abzug zu haben oder so, dieses, wie ich bei dem Xbox-Pad habe.
Mhm. Und wie gesagt, diese... Zumal die eigentlichen Analogknöpfe, die wirken halt einfach ein bisschen, also sehr also anfällig.
Filigraner, genau.
So, du hast das Gefühl, die also jedes Mal hörst du auch die Feder knirschen. So, du hast das Gefühl, heute ist der letzte Moment, das geht
gleich kaputt.
So, oder dass du dann auch abrutscht nachher.
Hast du auch mal das Gefühl, bei dem PS3-Controller... Du hast auch mal das Gefühl, bei dem PS3-Controller, du würdest so zwei Sushi-Stäbe haben, die du so in Sand hast. Mhm. Also so genau.
Versuch mal mit zwei Händen so um so ein 30 cm Meter Durchmesser zu fassen. Ja. Das ist doch klar, wenn man da abrutscht.
Dann habe ich deinen Kopf in der Hand.
Du siehst zwei total schlaffe Leichenpenisse, die man so voll leicht bewegen kann, aber die so sofort schon am Anschlagspunkt sind. Das
da ist so viel zu Killzone 3, aber ich meine, kann ja was werden.
Das ist ein bisschen langweilig. Also ich muss auch ehrlich sagen, da finde ich so Resistance, auch wenn es jetzt... aber der Vergleich bietet sich irgendwie an.
Nee, also davon...
Das sah irgendwie spektakulär
aus. Also Resistance ist ja für mich immer so dieser Insomniac-Sündenfall, weil die halt irgendwie lieber jedes Jahr einen Ratchet und Clank machen sollten, als eben diese Resistance-Reihe. Weil die finde ich nur so generisch hoch 10.
Andererseits so, was ich davon gesehen habe, ich habe die nur beide nicht gespielt, deswegen...
Das ist wieder... Danke, das ist wieder trotzdem, der Kappi der Woche.
Nee, aber es sah halt einfach interessanter aus.
Nichts wissen zu allem eine Meinung.
Das Lustige ist, um auf die Hardfresh zu machen, muss man auch nicht mal irgendwelche Werkzeuge mitbringen. Das
ist, als wenn das zerfällt quasi. Das ist, genau.
Wir haben ja vorhin gerade gesagt, dass die Ehrlichkeit zählt.
Du bist ein Gammelfleischdöner.
Ich rede ja auch vor allen Eindrücken. Die habt ihr jetzt, du von Killzone 3 auch, so, obwohl ihr es nicht kennt.
Ja,
lange Pause, hui, da würde ich mal lieber noch so irgendwie...
Die schneiden mal raus.
Furzgeräusche oder so einblenden.
Daniel, ist ja dafür unser Mann. Wie verzweifelt Spiel-News-arm diese Woche war, sieht man auch schon daran, dass in unseren Top-News irgendwie schon irgendwie drei iPad-News sind.
Mhm.
Was vermutlich daran liegt, dass irgendwie iPad so als Suchbegriff bei Google immer so extrem gut abgeht. Aber keiner von uns armen Schlucker hat sich ein iPad geholt bis jetzt.
Schade, ja.
Ich finde das auch, also wie gesagt, ich wüsste nicht, was ich damit
soll. Ist bei dir eine sehr theoretische Diskussion. Es ist so, als ob man sagen würde, so, ich habe mir jetzt kein Ferrari Enzo gekauft, weil ich fand die Sitze blöd.
Hätte man schnell gute Vergleiche
drauf. Ja, also ein bisschen beeindruckend. Am Anfang habe ich gesagt, wozu brauche ich es? Ich habe ja mein iPod Touch und mache da alles drauf.
Nicht mal das habe ich.
Jetzt denke ich, ich benutze den iPod Touch den ganzen Tag. Wieso sollte ich nicht ein großes Geld haben?
Ja, dann hol dir halt nicht so ein Ding.
Nee, das ist... Das
kauf zwei, schenk mir ein. Nee, genau. Ansonsten, Ex-Microsoft sagt ganz spontan, Natal wird scheitern. Ist schon 2008. Das sage ich jetzt nur, weil es eine News von dir ist.
Das war ja jemand, der lustigerweise von Sega über Microsoft, über noch drei andere Firmen, überall auch bei EA schon als Studioleiter tätig war.
Das war so eine Art Peter Moore.
Ja, genau. Der meinte halt, als ihm 2008 das gezeigt wurde, das Project Natal, hat er gesagt, ja, ist super, Leute. Und wann baut ihr das in die Xbox-Konsole ein?
Ja, ja, genau.
Und die haben gesagt, ja, wissen wir noch nicht, wir wollen das erstmal optional anbieten. Und er dann sagt, ja, wenn ihr es optional anbietet, könnt ihr es direkt in die Tonne treten. Ja. Das wird dann total floppen. Also wenn, dann baut ihr es ein, so wie Sony auch das Blu-ray-Laufwerk in die PlayStation eingebaut hat. oder das wird nichts.
Ja.
Und das ist halt
oder seine Meinung. So extern, wie das HD-DVD-Laufwerk.
Genau.
Das, das war ja auch eine
Erfolgsgeschichte. Wir werden sehen, ob er zu Recht so ein, keine Ahnung, Bunny-Jumper zwischen den Studios ist oder ob er da...
doch. Ich meine, wir hatten ja heute nochmal so ein mini kurzes neues Video von Natal, aber es heißt neu, also man hat vor allem gesehen diese Avatar-Steuerung und nochmal wieder dieses Ich kriege einen Ball in die Fresse spielen.
Ja, präsentiert von Microsoft Cammy, wie wir schon gesehen haben, dass die jetzt auch so eine,
ja, weiß so nicht, eine Frau mit dicken Arsch hat.
So eine seltsame...
keine Ahnung, ja. Nee, vor allem, die heißt ja irgendwie Molly. Also da ist ja der Name Programm. Ja,
Molly Dunaway.
Molly Luft präsentiert Natal.
Was kommt als nächstes? Pedgy?
Ja.
Dass die dann auch so ein Reggie-Fake da stehen haben.
Oder ein Typ namens Fetti.
Ja.
Einfach nur so. Keine Ahnung, man weiß es nicht.
Der Natal-Vermarkter.
Natal.
Wir haben Resident Evil 2 erlebt noch, das ist gut.
Ja, angeblich.
Also wahrscheinlich. Aber es hat sich nichts geändert.
Das ist auch so eine Pflichtmitteilung von Ubisoft. So, nee, das lebt
noch. Was?
Achso, ja.
Ich meine, genauso gab es ja auch 1000 Meldungen, dass Duke Nukem noch lebt.
Ja, das Lustige ist ja auch, dass...
Der Games dafür ist immer noch in der Preview-Liste.
Ja.
Es hieß ja... Michel... würde halt noch bei Ubisoft sein. Also gerüchteweise hieß das, aber er macht das neue Rayman.
Ja.
So, dann hat Ubisoft gesagt...
Das stimmt gar nicht.
Beyond Good and Evil wird weiterentwickelt. Und Michel Ancel ist immer noch bei Ubisoft. Das heißt, sie haben jetzt nicht gesagt, er arbeitet noch an Beyond Good and Evil. Sie haben nur gesagt...
Nee, aber das Projekt ist nicht tot.
So, ja, so genau, es gibt keine Änderungen zu verkünden oder so.
Ja, das klingt aber allerdings auch irgendwie furchtbar.
Sehr, sehr vage, aber da sage ich wie bei allen diesen Themen, was sollen wir jetzt darüber quatschen, was sein könnte. Wir warten jetzt einfach ab und irgendwann ist es da oder nicht.
Ja,
reifes
Wort. Das ist ja auch wirklich, das läuft so ein bisschen quer mit dem Konzept unserer Webseite.
Ich würde sowas niemals öffentlich sagen.
Nö, nö.
Weil unsere dummen Leser, die sollen natürlich weiter diese Scheiße anklicken und da Kommentare schreiben.
Ja. Aber wenn, so in der kleinen Podcast-Runde kann man sowas sagen.
Natürlich,
ja. Also die vier Leute...
Hinter geschlossenen Türen.
Ja,
ja. Aber ich sehe da noch, Shogun 2 in Tekken 7.
Ja.
Ankündigung.
Er findet so alles interessant.
Also Tekken 7 ist mal so völlig langweilig. So, weil
ich freue mich schon auf die Podcasts, wo du uns dann wieder zwei Stunden lang von Shogun 2 und Tekken 7 erzählst.
Die ich nie gespielt habe. Nein, aber ich fand das trotzdem cool, so, weil ich dachte, so bei den Total War-Teilen, die mich ja immer schon ein bisschen interessiert haben, nie gespielt, hätte ja auch nie den Rechner dafür, so,
ey, Shogun 2, das wäre geil. Das ist eine lahme Ausrede, weil wenn man nicht irgendwie so ein halbes Jahr in so einem Spiel versinken will, dann spielt man die auch nicht. Ich meine, okay, ich muss sagen, ich bin ja auch an C4 gescheitert, weil das mir zu komplex und zu langatmig war.
Ja, aber trotzdem ist das immer irgendwie interessant, so, ich habe dann immer noch Bock, sowas zu spielen, aber... Komm dann auch so nicht
du, über ich schließe dich gerne Minuten. Das ganze Wochenende in der Redaktion ein, dann kannst du hier Total War Empire spielen.
Mach ich glatt. Nee, nicht Empire. Ich will Shogun 2 spielen.
Ja, aber das ist doch dasselbe Prinzip, immer diese
Riesenschlachten. Ja, aber das sind Japaner, versteh mal.
Was ist denn
Samurai sind Ninja.
Ja, ist ja wohl viel cooler, wenn die Leute Musketen und Kanonen haben.
Nö.
Doch.
Nö.
Doch.
Nö.
Doppeldoch.
Doppeldoch
schlägt einmal. Oh.
Ja.
Doch, doch.
Bin geschlagen.
Daniel doch.
Vernichtet geradezu.
Was würdest du gegen Daniel doch machen?
Ja.
Einfach ignorieren. Das ist wirklich das nicht wert.
Doppel-D, das Daniel ist doch. Da kann niemand was...
Ein Bauer auf dem Schachbrett. So, aber nur so ein halber Bauer.
Ah. Ja, ansonsten denke ich mal, habt ihr irgendwelche noch spannenden, guten Filme gesehen in letzter Zeit? Denn ich meine, wir wissen ja, dass wir heute Sex and the City 2 sehen.
Ja,
und das vermutlich der 45. Area Games Podcast drei Stunden lang nur über Sex and the City gehen wird.
Ja. Boah.
Also,
wir können auch eigentlich nur über Sex reden.
Ja, ich. Genau. Ja, lass mal die City weg.
The Crazy.
Kann ich ja mein Tagebuch vorlesen.
Der ist jetzt, Zombie-Film so.
Du hattest aber noch nicht gesehen Zombieland, oder?
Den nee,
ich immer
aber ich
also, kann. Ah, du, endlich.
Ich hab ihn gesehen.
Ja, er ist gut, oder?
Ich habe ihn heute gesehen, wo ich zum Podcast gefahren bin.
Glaube ich kaum.
Weil ich hab,
ach, das war diese Pause, wo du nichts gemacht hast.
War kein Lust dabei. Nee, ich gucke ja immer Filme jetzt, während ich arbeite. Ich habe jetzt.
Das ist aber schlecht.
Seit gestern Abend habe ich gesehen Pandorum, Cargo. Okay. Zombieland?
Sag mal, das
Soulgates?
Hast du jetzt irgendwie einen neuen RapidShare-Account? Oder?
Nee, aus der Videothek. Ich hab die alle noch in meinem Rucksack dabei,
genau.
Kann ich beweisen.
Ja.
Warte, ich habe noch einen Film gesehen, weil man darf maximal 5 ausleihen. Ich wollte 6 ausleihen, das ging aber nicht. Ich habe noch gesehen The Box von dem Donnie Darko.
Okay, ich habe übrigens gesehen Saw 4, 5, 6.
Ja.
Genau, Guilty Pleasure fand ich gut, der sechste Teil ist bis jetzt der beste, nach dem ersten Teil, super Geschichte. Und ich fand das Witzige bei Saw ist, ich möchte jetzt nicht dastehen wie so ein völlig Verrückter, der sich irgendwie nur so diese Torture-Porn-Sachen anguckt, aber das Witzige an Saw ist halt, dass, wenn man die hintereinander guckt, so immer im Tagesrhythmus, ist es so wie irgendwie Folter die Serie, weil die ja auch immer so aufhören und dann geht der nächste, fängt genau in der Minute wieder an, also das ist so eine fortlaufende Geschichte, man könnte die sechs Teile auseinander gucken, dann hat man halt so einen achtstündigen Folter-Marathon. Also
24,
ja, Spin-off.
Genau. Ich finde das Gute, warum macht der Sechser, hast du ja auch gesagt, ja, der bessere ist, weil der diese Gesamthandlung, soweit es geht, minimiert und zum Abschluss versucht
ja, zu ja. bringen. So. Man weiß genau. ja noch nicht genau eigentlich, was der Siebte jetzt noch machen soll, ja. weil der Sechste macht so viel abschließende Geschichten.
Also er sagt zumindest so, okay, wir reduzieren das jetzt wirklich nur noch auf diese Einzelschicksale, um die es in diesen Fallen geht.
Ja.
Und diese komische Jigsaw-Geschichte ist ja so, wie so voll behämmert.
Na ja. Das
scheint ja doch der reichste Mensch der Welt
ja, ja.
gewesen sein, der schon Jahrhunderte im Voraus seine Fallen gebaut hat.
Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen das Problem, aber das Gute bei Saw 6 fand ich ja, dass die Story so auch ist, dass es eigentlich in der Zeit springt. Also viele Sachen, die man da drin sieht, wie zum Beispiel also dieser erste Rachemord an diesem Typen, der da die Frau von dem Kommissar umgebracht hat, bla bla bla, Spoiler. Das ist ja quasi schon passiert in der Zeit von Saw 1 oder Saw 2. Und deswegen man bekommt also immer mehr so Mosaikstückchen dieser Filmreihe von Sachen, die schon geschehen sind. Aber das fand ich halt auch so dieser, ich weiß nicht, mir fällt das gerade nicht ein, aber es gibt glaube ich noch irgendeine Filmreihe, wo das so schwachsinnig ist, dass halt irgendwie mit jedem Teil irgendwie diese Planung
ja,
von diesem Jigsaw-Killer immer viel komplexer wird, ja, dass man immer das Gefühl hat, kein Mensch kann so weit vorausdenken und so viele Schritte machen und dann hat er wieder hier noch einen Umschlag und da noch ein Kästchen und deswegen, also ein siebter Teil, der ja schon beschlossene Sache ist und wo Tobin Bell alias Jigsaw auch wieder mit dabei spielt, dabei ist.
Es nervt mich halt auch dieses...
Das bestimmt dann so Saw the Beginning.
Ja, also
mit 5 schon die erste
Frage. Nee, so.
Ja. Sie versuchen ja echt mit der Raketenwerferbrechstange zu versuchen, dem Zuschauer näher zu bringen, dass dieser Jigsaw, dass er einem leid tun soll. Und dass der auch so Gründe dafür hat, also das zu machen.
Aber das finde ich aber ganz
cool. Nee, finde ich nicht. Ich finde das immer so
total pseudo aufgesetzt irgendwie.
Das finde ich in dem Film ganz gut, weil halt der mit dieser Krebserkrankung und so, dass ihm die Ärzte, dieses Gesundheitssystem nicht helfen kann, will, sonst was, obwohl er genug Geld hat und so. Ich finde das, diese Robin Hood-Mentalität, dass er halt im sechsten Teil auch nur Leute foltert, die es verdient haben, so wie Investmentbanker und so eine Versicherungsagentur. Das finde ich ganz cool. Ich finde es
viel schlimmer. Das ist aber die richtige Botschaft.
Ja, aber dieses mit seiner Frau und so, das nervt mich halt. Also, dass sie versucht haben, da noch so extra Sachen dazu zu machen, um sozusagen, oh
ja. Ich finde es aber viel blöder bei so Sachen wie Hannibal, wo Hannibal Lecter so in das Schweigen der Lämmer und in dem zweiten Film einfach so der brutale Psycho-Mastermind ist. Aber dann kommt so dieser letzte Film, wo so gezeigt wird, wie Hannibal Rising heißt der, dass der eine ganz schwere Jugend hatte und dann seine Schwester so vergewaltigt.
Das ist eh lustig. Ich fand nämlich den Film an sich nicht so schlecht, aber innerhalb der Serie fand ich ihn so bescheuert. Vor allem dieses, er ist auf einmal ein Samurai-Kämpfer.
Ja.
Der Schwertkampf gelernt
hat. Und das ist genau das, was zum Beispiel
Teil des Medizinstudiums.
Das ist zum Beispiel genau das, was Batman Dark Knight so gut macht, dass dieser Joker einfach so einfach da ist und einfach so der geborene Anarchist ist und das nicht jetzt so kommt, so warum er das ist, nämlich weil er als Kind ganz übel mitgespielt
wurde. Ja, ganz im Gegenteil. Also, er soll ja einfach auch dieses Bild sein. Er hat ja auch keine Identität.
Nee, so. Das ist spielt er damit auch.
Erzählt er
damit,
kommt aus dem
Nichts. Weißt du, weil ich dieses Lachen habe und so und.
Ja.
Das ist ja schon bei James Bond Filmen so, jeder Bösewicht ist umso besser, je weniger man davon weiß und je weniger nachvollziehbar einfach die Motivation ist für die Taten, desto bedrohlicher
wird er. Ja, weil dann werden sie auch vorhersehbar.
Ja, genau.
Wenn du ihre Geschichte kennst,
das ist Bescheid. Und von den Filmen, also Pandorum ist ja alles in Babelsberg gedreht worden.
Ja, das ist ja von dem Albert,
Deutsch,
der auch Antikörper gemacht hat, den ich sehr cool finde. Und also ich muss sagen, also Pandorum und Cargo sind beides so Independence Kaifei-Filme, die ziemlich aufwendig gemacht sind, wobei man das Pandorum nicht. Pandorum sieht aus, wenn er in Hollywood gemacht wurde. Er sieht also eigentlich richtig
gut
aus.
Ja.
Und dieser Cargo, der sieht halt teilweise aus wie mit billigen Videospiel-Zwischensequenzen gedreht und ist auch total zäh und so weiter. Der ist halt noch independenthafterer als Pandorum. Deswegen, also bei Cargo ist es so, der Film ist irgendwie nicht wirklich so gut. Aber man hat Respekt davor, was diese Leute da so auf die Beine gestellt haben.
Hat der nicht so einen blöden Untertitel? So, schrei, wenn du kannst?
Ja, ja, irgendwie
sowas. So alle.
Also, ne, Pandorum nicht.
Genau, also der ist auch, der versucht halt mehr so eine Geschichte zu erzählen, die so einen besonderen, so moralischen Hintergrund oder so hat.
Was mich bei Pandorum interessieren würde, ist, sieht ja irgendwann, hast du irgendwann, also zum Beispiel Enemy Mine damals, dieser, auch mit Dennis Quaid, dieser Film von, glaube ich, Wolfgang Petersen, damals in München gedreht worden, in den Bavaria Filmstudios, der wirkt an jeder Ecke so, als ob er in den Bavaria Filmstudios gedreht worden ist, nämlich gleich neben der Kulisse von Lindenstraße, weil das wirkt immer alles so billig.
Ja, aber der ist trotzdem cool.
Naja, geht so. Also ich fand den schon damals.
Nee, bei Pandorum finde ich das gar nicht, also der sieht richtig gut aus.
Also der könnte so mit der Liga Sunshine und so mitspielen?
Das nicht, weil Sunshine hat halt unheimlich viele einfach so Szenen. Ja. Gerade diese ganzen animierten Sachen, die ganzen Weltraum-Szenen und so. Es gibt fast gar keine Weltraum-Szenen im Pandorum. Also es erinnert mich halt wirklich mehr an so eine Outer Limits oder Twin Peaks-Folge, die halt innerhalb so von so einem Raumschiff spielt. Ja. Nur, der Film ist halt auch viel zu lang wieder. Und das Ende ist halt relativ unspektakulär für die Länge des Films halt. Du wartest, da kommt jetzt irgendwas Großes und dann ist es dann doch so eher... Das ist
wahrscheinlich so an dem Trilogiekonzept, so, dass er dem ursprünglich
zugrunde lag. Aber trotzdem, ich habe halt von vielen gehört, dass er nicht so gut sein soll. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also
ich habe im Gegenteil viel Leute gehört, die ihn richtig gut fanden.
Der ist relativ spannend und es wirkt halt nicht so, als wenn jemand versucht hat, irgendwie nur Alien nachzumachen oder sowas. Sondern du hast immer das Gefühl, der hat so eine ganz eigene Geschichte, eine eigene Art. Und ist halt jetzt auch nicht sowas wie als Sunshine oder 2001, dass er so versucht, realistisch zu sein.
Ja.
Sondern, also es gibt halt diese eine Folge von Outer Limits, wo Leute auf einem Raumschiff sind und auf einmal aufwachen, erstmal nicht wissen, was los ist. Und dann merken auch, dass in diesem Raumschiff sich die ganzen Räume wie bei Cube so verändern. Ja. Und letztendlich ist es in dieser Outer Limits Folge so, dass sie alle noch auf der Erde sind. Und das ist nur ein Test, um zu gucken, ob sie so einen Flug überstehen würden.
Also wie bei Cube.
Allerdings haben die sich dann alle schon mit Giftkapseln vergiftet und einer hat einen Selbstzerstörungsmechanismus mit einer Atombombe ausgelöst und hat damit die Erde dann letztendlich vernichtet.
Nee, dachte, jetzt bei Pandorum?
Bei dieser Outer Limits Folge, weil er dachte,
Machen eine Simulation mit einer echten Atombombe.
Ja, aber unter echten Bedingungen so. Das Raumschiff, alles wäre echt so. Und die wollten halt gucken, was passiert, wenn die in Alien gefangen
werden. Ja, ne? Und wenn dann der schlimmste Fall passiert, dann werden wir das aber auch so basteln, dass dieser schlimmste Fall
das
auch
wäre das, das wäre das Tragische. Aber die Handlung von Pandorum ist ganz anders. Aber so von der Art her, falls ihr mal diese Folge gesehen habt, habe ich das halt sehr an diese Folge von Outer Limits erinnert.
Aber du sagst doch wirklich und gib mir recht, dass Zombieland erfrischend gut ist.
Ja. Besonders, weil er sich überhaupt nicht ernst nimmt.
Ja.
Weil er auch wieder nicht versucht, andere Zombie-Filme einfach nachzumachen.
Und weil dieser optische Stil mit diesen Einblendungen, dieser Regeln, Überlebensregeln und sonst was, der ist halt ziemlich frisch und cool. Und natürlich am geilsten finde ich immer noch der Auftritt von Bill Murray
als
Bill Murray.
Genau.
Und auch sein Schicksal
einfach so cool. Das ist Hammer. Und du hast direkt gewusst, während der Film läuft, nach dem Abspann kommt noch irgendwas mit Bill Murray.
Ja,
und
du
putzt in den Abspann vor, da kommt tatsächlich noch was.
Ja. Toll, habe ich nicht gesehen. Ja.
Also auch Woody Harrelson ist natürlich super. Ja. Aber auch das ganze Cast mit Abigail Breslin und so, die Kleine wieder spielt. Der ist super lustig.
Ja.
Selbst wenn du so sagst, das war kein guter Zombie-Film, war es immer noch ein lustiger Film.
Ja.
Und
sehr zu empfehlen. Das
soll ja auch sein so. Also zum Beispiel bei The Crazies ist er ganz anders so. Der ist halt wieder irgendwie ein typischer Zombie-Film so im Stile von 28 Days Later. So. Also unverhoffte Epidemie von irgendeiner Krankheit, die Menschen natürlich ein bisschen bekloppt macht. So sind jetzt keine echten Zombies. Aber ist ja immer bloß so ein Platzhalter und dann kommt das Militär an und alles eskaliert irgendwie. Und das ist auch immer so vom Aufbau der Schockszenen auch immer noch dasselbe und das finde ich ein bisschen schade, obwohl der Film so sehr gut gemacht war und sehr spannend. So, aber letztendlich, ich glaube, wer schon ein paar Zombie-Filme gesehen hat, und ich bin ja eigentlich sowieso nicht so ein Fan des Genres, der kriegt auch nichts Neues, das muss man mal dazu sagen.
Aber ich glaube, wir müssen jetzt verabschieden im nächsten Zombie-Film, nämlich mit den 4 toten Frauen, die Sex in the City haben.
Jetzt haben wir wieder keine Western-Filme geschafft.
Ja, nee. Schade, weil das wäre ja, glaube ich, so ein Thema, was wieder ins Uferlose geht, wenn wir wieder bei John Wayne anfangen, über Clint Eastwood und dann...
Spiel das Spiel vom Tod ist der beste Western aller Zeiten.
So da kommst du bestimmt wieder... ist ja erstmal nicht.
Ach, hallo? Welcher soll es denn sonst sein?
The Bad, the Ugly und...
The Good, the Bad and Ugly?
Genau. Ja. Ja, entweder der oder mein Name ist Nobody. Nee, ich glaube, das ist der.
Mein Name ist
Nobody. Ist der mit Peter Fonda?
Ja.
Ja, dann ist der auch, hat der auch Qualitäten dafür, finde ich. Ja. Oder natürlich, man sagt einfach, ich bin ein Arschloch und sagt so eine moderne, erbarmungslos. Was sagst du jetzt?
Das wäre der zweitbeste.
Ja, siehst du. Okay, aber ich denke mal, in diesem Sinne haben wir den 44. Podcast jetzt.
Ich kann auch ganz schnell sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wer vor den schlechten Kritiken von The Box zurückgeschreckt ist. Es mag zwar nicht an Donnie Darko reinkommen, aber wenn man solche Filme wie Donnie Darko mag oder halt auch sowas hier Twilight Zone und so, dann soll man sich auf jeden Fall ansehen, weil so schlecht ist er nicht und die Sachen, die dieses für die man diese genannten Kandidaten mag, erfüllt dieser Film auch.
Aha. Da muss ich auch nochmal Southland Tales erwähnen.
Der nein, der letzte, ist scheiße.
Nein, den fand ich das absurd witzig. Das ist
der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Nee, und da freuen wir uns auf unsere Diskussion im nächsten Podcast.
Genau, Southland
Tales. Einer der schlechtesten Filme aller Zeiten.
Im 45. Arrow Games Podcast hören wir uns alle wieder in alter Früche. Tschüss, bis dahin sagen der Alex,
der Johannes
und Daniel Pog.
Wir dürfen uns keinen Namen leisten, oder was?
Nein.
Give me a fucking answer!
Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist das bei Arrow Games.
Ja. Zack. Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Muss man sagen.
Oh, good for you. And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also irgendwie... Ey, klar, diese...
Lass mal eben, das habe ich was vergessen.
Lass mal diese kurze Pause.
Ja.
Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Dann kommt eine Rückblende.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine PlayStation rein. Ein Fortschritt.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Pog!
Ach du Scheiß! Kaffee ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja, das machen wir. Als klavierspielenden Hund.
Genau.
Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.